Mein Gast ist mal wieder Klaus-Jürgen Röhlich. Der ist Professor am Institut für Endlagerforschung der TU Clausthal. Vor gut 4 Jahren hatten wir schon mal über die technischen Bedingungen eines Atommüllendlagers und der Suche danach geredet. Und jetzt geht Röhlich demnächst in Ruhestand und da dachte ich, jetzt hat er nichts mehr zu verlieren. Da können wir Klartext reden über Endlager in Deutschland, falls es das überhaupt braucht. Wir werden sehen. Hallo Herr Röhlich.
Hallo Herr Klein, freut mich sehr.
Braucht's Klartext oder habe ich irgendwo Verschwörungstheorien verinnerlicht?
Nee, das ist schon so. Also die Zustände an den verschiedenen Ecken und Enden, die sind schon etwas bedauerlich und bedenklich. Ja.
Sie haben jetzt fast 20 Jahre an Endlagern geforscht. Wie sind Sie da überhaupt dazu gekommen?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich bin von der Ausbildung her Mathematiker, habe mich in Freiberg damals an der Bergakademie im Rahmen meiner Promotion beschäftigt mit Strömungsmodellierung. Also wie kann man rechnerisch auf dem Computer darstellen, wie Strömungen sich bewegen, wie sich Wärme zum Beispiel oder auch gelöste Stoffe in den Strömungen bewegen. Und über diese Schiene bin ich dann gekommen zu einer Einrichtung, die hieß Institut für Energetik. In Leipzig saßen die. Und aus irgendeinem Grund, das hatte zu tun mit der Kombinatsbildung in der damaligen DDR, wurde diese Einrichtung dem sogenannten VEB Kernkraftwerke Bruno Leuschner zugeschlagen. Und das ist der Laden, der das Kraftwerk in Dominen bei Greifswald betrieben hat. Und diese Abteilung da, die hatte sich vorher beschäftigt, auch mit Strömungsmodellierung eben, mein Gebiet eigentlich, zum Beispiel Grundwasserwiederanstieg, also so in Braunkohletagebaugebieten oder sowas. Und die haben sich dann gefragt, naja, wie kommen wir denn mit dieser Art von Expertise eigentlich in diesem neuen Setting klar? Und da gab es in der DDR, und es gibt es ja heute noch, das Endlager für radioaktive Abfälle Moorsleben, abgekürzt ERAM. Und dann haben sich die Kollegen damals gesagt, da könnten wir ja auch solche Modellierungen machen im Rahmen der Sicherheitsanalysen. So kam das. Ich bin kurz vor der Wende dahin. Also ich habe praktisch diese Wendezeit dann schon in Leipzig erlebt. Und nach der Wende war es dann so, dass man sich beworben hat um Fördergelder vom Bund, vom Forschungsministerium, war damals noch das Bundesministerium für Forschung und Technologie, glaube ich, BMFT, ist dann in Kontakt gekommen eben auch mit ja eigentlich Konkurrenten um diese Fördergelder. Und das waren Organisationen, die sich in Westdeutschland, also in der alten Bundesrepublik, eben mit Endlagerungen überhaupt beschäftigt haben, eben mit Konrad, mit Gurlem, mit der Asse und so weiter. Und ja, so kamen die Kontakte zustande und irgendwann hat mich eine dieser Organisationen, das war die GAS, Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit in Köln, gefragt, ob ich nicht zu denen kommen wollte. Und da hier im Osten sowieso alles so ziemlich am Zusammenbrechen war und die Zukunft des Instituts auch sehr ungewiss, habe ich mich dazu entschlossen, bin dann nach Köln gegangen. Und das war der Anfang eigentlich. Oder der wirkliche Schritt in die Endlagerung. Also ein bisschen war es eben mit Moorsleben und diesem IFE in Leipzig vorher auch schon.
Das Endlager in der DDR, hat die DDR ernsthaft auch eine Endlagersuche betrieben oder war das eher so eine Müllkippe, wo die es einfach hingeschmissen haben? Weil das Gerücht über die DDR ist ja, dass der Umweltfolgen praktisch egal waren.
Na, ganz so würde ich es nicht sagen. Also die Standards waren sowieso andere als heute, in Westdeutschland allerdings auch. Egal würde ich nicht sagen. Also wie müsste man das beschreiben? Punkt 1 ist, die DDR hat ja Kernkraftwerke betrieben, also insbesondere das in Lubmin und ein kleineres auch in Rheinsberg, wollte in Stendal noch eins bauen. Da ist es dann nicht mehr zur Veränderung gekommen. Und es war aber so, dass die Brennelemente aus diesen Kraftwerken, die sind standardmäßig zurückgegangen in die Sowjetunion. Ah. Also die Sowjetunion hat die Brennelemente geliefert, das waren ja auch sowjetische Reaktoren, die da liefen. Und die Sowjetunion wollte die Kontrolle über dieses Material haben, ganz klar. Mhm. Und das hatte natürlich den Riesenvorteil, nicht nur für die DDR, sondern nebenbei gesagt auch für alle anderen damaligen Ostblockstaaten, also Tschechoslowakei, Ungarn und so weiter.
Der Müll war das Problem anderer Leute.
Das war, genau, na, gut, die haben das dann wieder aufgearbeitet und das war dann vielleicht wirklich ein Problem bei denen, aber es war eben nicht mehr unser Problem. Und was übrig blieb, das waren die schwachen mittelradioaktiven Abfälle. Das sind also Betriebsabfälle aus dem Kraftwerk, die nicht zurückgegangen sind, aber eben auch Sachen aus der Medizin, Quellen, all diese Dinge, die so jedes andere Land, auch wenn es keine Kernkraft hat, hat als radioaktiven Abfall. Und dafür wurde dieses alte Kali- und Salzbergwerk Moorsleben eben ausgemacht. Sie haben Endlagersuche gesagt vorhin. Endlagersuche ist ja ein komischer Begriff eigentlich. Ich glaube, das haben wir damals auch schon besprochen. Ich hasse den Begriff im Grunde, weil so ein Endlager kann man nicht suchen, das muss man bauen. Und was man suchen kann, natürlich ist ein Standort dazu.
Oder aber Endlager-Standortsuche ist ja, genau. noch blöderes deutsches Wort.
Ja, wir sagen dann schon mal Standortauswahl oder sowas. Das ist dann wieder ein bisschen einfacher. Ist richtig. Nein, es ist nur, ich wehre mich so gegen dieses Wort, weil es suggeriert, dass wenn ich den Standort habe, dass ich dann irgendwie fertig bin. Das ist natürlich nicht so. Sondern ich muss mir passend zum Standort ein gutes technisches Konzept ausdenken und das dann auch umsetzen. Deswegen also dieses Fremdeln mit diesem Begriff. Aber ich wollte auch noch was anderes sagen. Und zwar dieser Begriff Endlager und Endlagersuche, der wird so im allgemeinen Sprachgebrauch ja auch viel weiter gebraucht. Also so im Sinne von, ich suche überhaupt irgendwie nach einer Lösung oder sowas. Naja, und in der DDR war das eben so, um jetzt darauf zurückzukommen. Man hat festgestellt, man muss diese Abfälle irgendwo unterbringen. Das war auch, also ich würde sagen, im Vergleich zu anderen umweltschädigenden Aktivitäten, die es so gab, ich denke an die ganzen Industrieanlagen oder auch an die Zweitakter, die in der DDR so rumfuhren, war das schon deutlich auf einem anderen Niveau, deutlich besser, würde ich sagen. Aber trotzdem im Vergleich zu dem, was wir heute für Ansprüche stellen an Endlager, eher zurückgeblieben. Die Orientierung der DDR, man hat sich nach Westen orientiert, interessanterweise. Man hat nämlich einfach gesagt, naja, Westdeutschland will Endlagerung im Salz. Westdeutschland hat das übrigens gemacht, weil die USA das damals wollten. Nur nebenbei, dann versuchen wir das doch mal auch. Und man hat eben dieses alte Kali- und Salzbergwerk identifiziert als eine Möglichkeit, diese Abfälle unterzubringen. Moorsleben hat eine sehr lange und wechselhafte Geschichte. Also wie gesagt, eben ursprünglich Kali- und Salzgewinnung von, ich weiß nicht, über Jahrzehnte, also Anfang des 20. Jahrhunderts hat es spätestens angefangen, ich weiß gar nicht genau. Dann war das im Zweiten Weltkrieg auch mal Rüstungsproduktionsstätte, auch mit Zwangsarbeitern. Da sind also auch hässliche Dinge ganz bestimmt passiert. Dann witzigerweise gab es da auch mal eine Geflügelzucht unter Tage.
Atomgeflügel, da gab es doch auch, ja, mal, gut, da gab's auch mal so einen Atomkatzen gab es mal.
Ne? Ja, richtig. Aber der Abfall war ja noch nicht da. Ne? Das kam später dann. Ne? Da war dann die Geflügelzucht auch wieder raus. Ne? Und ja, man hat eben diese Anlage dann genommen, um diese Abfälle unterzubringen. Und meine persönliche Theorie ist, dass man jetzt, wie sagten ja, Standortsuche, dass man ausgerechnet diesen Standort genommen hat, hat was zu tun mit etwas, was wir heute im modernen Sprachgebrauch Anlagensicherung nennen würden. Nämlich, man möchte, dass an so ein Endlager ja auch Unbefugte möglichst nicht rankommen. Und das war insofern extrem praktisch, als Moorsleben sich in dieser 5-Kilometer-Zone nahe der ost-westdeutschen Grenze befunden hat.
So ein Randgebiet, genau,
wie im Westen. Ja, also im Westen hieß das so ein Randgebiet. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie das bei uns in der DDR hieß. Aber Fakt war, wer in dieser Zone wohnte zum Beispiel, der unterlag besonderen Bedingungen. Also der konnte nicht einfach Besuch empfangen. Da mussten Anträge gestellt werden und dergleichen mehr. Und man kam eben als normaler DDR-Bürger nicht ohne weiteres in diese Zone rein. Und ich glaube, das fanden die ganz praktisch damals. Ich vermute ganz stark.
Das ist ja auch ganz praktisch. Das Problem ist halt nur, mit welchen Mitteln das durchgesetzt wurde.
Ja gut, also da gab es dann die Selbstschussanlagen, die kamen dann erst hinterher an der eigentlichen Grenze. Also ganz so schlimm war es nicht.
Ja, ich meine, letztendlich war es halt eine Diktatur und die kann sowas leicht durchsetzen. Das meine
genau.
ich.
Also das ist, genau, ja. Und am Ende, also das Grenzregime war wie vieles andere DDR natürlich großer Mist. Aber für die Anlage war das ganz praktisch. Die mussten sich nämlich um diese Anlagensicherung viel, viel weniger Gedanken machen, als wenn das irgendwo anders gestanden hätte. Also so viel zur Endlagersuche in der DDR.
Was ist denn eigentlich geworden aus Moorsleben?
Naja, das gibt's natürlich immer noch. Und mit dem Einigungsvertrag hat der Bund das übernommen, die Anlage. Das ging also dann in die Hände auch später des Bundesamtes für Strahlenschutz über. Und da wurde zunächst auch fleißig weiter eingelagert. Wenn ich es richtig überblicke, ist es sogar so, dass der größere Anteil der Abfälle, die sich heute in Moslem befindet, der kommt aus dieser Zeit. Und dann irgendwann, ich glaube 2008, wurde das dann schon immer problematischer. Also es ist jetzt schwierig. Wir können ja von unseren Hörern nicht verlangen, dass sie den Podcast, die Folge von vor 4 Jahren sich nochmal anhören.
Wird doch, das werde ich verlinken und das genau das verlangen wir. Aber wir können trotzdem über alles nochmal reden. Ich habe auch vergessen, worüber wir da geredet haben.
Also besser, ich erkläre es nochmal. Also Salz ist ja schon auch ein praktisches Wirtsgestein, was viele Vorteile hat für so ein Endlager. Aber setzt natürlich voraus, dass Salz auch noch da ist. Und das heißt, ein Gewinnungsbergwerk, wo eigentlich das Salz in großen Mengen herausgebracht worden ist, ist deutlich weniger praktisch, deutlich weniger günstig als Endlager. Und das war eben auch bei Moslem ein Problem, ist auch ein viel größeres Problem bei der Asse.
Wollte gerade sagen.
Kommen wir vielleicht noch drauf. Naja, es gibt so ein paar Gemeinsamkeiten tatsächlich zwischen diesen beiden Anlagen im Ost und West. Also da, das gibt's ein paar erstaunliche Parallelen. Aber was bei Moslem eben waren, es fanden dann irgendwann sogenannte Löserfälle statt. Das heißt, es hat sich Salz auch von der Firste, also das, was oben ist in diesen Strecken, gelöst und kam nach unten. Man musste das also sichern. Da gab es dann sogenannte bergbauliche Gefahrenabwehrmaßnahmen. Dann gab es eine Klage und gegen die Einlagerung, und der Klage wurde zum Teil stattgegeben. Also an anderer Stelle hätte man dann schon noch einlagern können nach Gerichtsbeschluss. Aber dann hat das BFS irgendwann gesagt, naja, das ist uns einfach zu blöd und wir machen diese Anlage jetzt dicht. Und dann hat man eben ein Konzept sich überlegt und muss ich vielleicht auch noch erklären, das ist auch eine Parallele tatsächlich zur Asse, nämlich die Genehmigungssituation beim Moslem. Nach DDR-Recht musste diese Anlage zwar genehmigt werden, aber was man nicht musste, war für diese Genehmigung schon für alle Zeiten nachweisen, dass die später mal sicher verschlossen werden kann. Also wir nennen das Langzeitsicherheit. Also ich mache das Ding zu und dann wird nichts oder verschwindend wenig nur noch an Schadstoffen aus dieser Anlage rauskommen. Das muss man ja zeigen für ein Endlager. Da gibt es Nachweise dafür, gibt es Anforderungen dafür. Und das war nicht Bestandteil dieser Genehmigungen, sondern es gab immer so laufende Betriebsgenehmigungen, die über einen gewissen Zeitraum, ein paar Jahre, glaube ich, immer ausgesprochen wurden. Das heißt, es fehlte noch.
Das heißt, Anlage schließen wäre gewesen, Tür zu, der Letzte macht das Licht aus und dann
wird. Sowas, genau. Man verfüllt dann Hohlräume, man baut sogenannte Verschlussbauwerke. Das sind solche Dammbauwerke, die dann auch hydraulisch einigermaßen dicht sein sollen oder sogar sehr dicht sein sollen. Und das fehlte alles. Und dann hat das Bundesamt für Strahlenschutz damals ein Konzept dafür erarbeitet, hat Planunterlagen eingereicht. Das ist so eine besondere Rechtsform für Genehmigungen, wo dann mehrere Rechtsgebiete zusammenkommen. Das nennt sich Planfeststellung, machen Landesbehörden dann in der Regel.
Ja, wir haben hier so einen Flughafen, der mehrere Planfeststellungen hatte.
Ja, ja, ein Moslem im Prinzip auch, weil zu so einer Planfeststellung gehörte sogar damals schon sowas wie eine Öffentlichkeitsbeteiligung.
In der DDR?
Nee.
Ach so, okay.
Nein, sorry.
Okay, wir sind schon weiter.
Ich bin jetzt nach 91, also nach der Vereinigung. Und diesen Begriff Planfeststellung gab es, glaube ich, in der DDR nicht. Also bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich nicht. Und das war dann unter westdeutschem oder gesamtdeutschem Genehmigungsregime, wurden diese Planunterlagen erstellt, wurden ausgelegt. Das war eben die Öffentlichkeitsbeteiligung. Ich bin mir nicht sicher, aber mit dem World Wide Web war es 2008 zwar auch schon ganz schön weit gediehen, aber ich glaube, solche Sachen hat man noch auf Papier gemacht. Und dann konnten eigentlich jeder, der wollte, konnte sich das angucken und konnte Einwendungen formulieren. Und dann gab es einen sogenannten Erörterungstermin, wo alle die eine Einwendung formuliert hatten, dann auch beteiligt wurden, wo das alles diskutiert wurde. Und am Ende hätte eigentlich dann der Plan irgendwann festgestellt werden müssen. Und dann gab es aber eine Stellungnahme von der Entsorgungskommission, war ich auch beteiligt damals, wo wir gesagt haben, liebe Leute, also so richtig Stand von Wissenschaft und Technik ist das nicht mehr, was ihr eigentlich vorhabt. Und da gibt es einiges an Nachbesserungsbedarf. Es gab auch noch ein materielles Problem. Und zwar hat man für eins dieser Streckenverschlüsse, für diese Verschlussbauwerke, eine Versuchsanlage errichtet und die hat nicht so ganz die Ergebnisse gebracht, die man sich erhofft hat. Jedenfalls hat man die Sache nochmal angefasst und in dem Prozess ist man eigentlich immer noch. Also das macht inzwischen nicht mehr das Bundesamt für Strahlenschutz, sondern das ist übergegangen, wie viele andere Projekte, an die Bundesgesellschaft für Endlagerung. Und die sind im Moment damit beschäftigt, nochmal mit einem neuen Versuchsbauwerk zu arbeiten und nochmal die Unterlagen praktisch zu aktualisieren und dann endgültig einen Beschluss für den Verschluss der Anlage herbeizuführen.
Warum will man da nochmal ein Versuchsbauwerk machen? Also das hört sich jetzt so an, als wäre Morsleben ein Endlager.
Ist es im Grunde. Ja. Oh. Und soll auch eins bleiben.
Dann haben wir doch eins.
Naja, aber bitteschön nur für den Abfall, der schon drin ist. Also okay. Da gibt's keinen Einlagerungsbetrieb mehr und schon gar nicht für hochaktive Stoffe.
Warum nicht?
Ja, ich sagte ja. Also
nicht genug Salz.
Nicht genug Salz, ja. Genau. Das ist ein ganz wichtiger, springender Punkt. Und das war auch nie die Idee. Also Sie müssen sich das vorstellen. Jetzt haben wir leider keine Videoverbindung oder sowas. Aber Sie müssen sich das wirklich vorstellen als eine Salzformation mit vielen, vielen Löchern drin. Während für so ein Hochaktiv-Endlager, da würden sie eben nur Nadelstiche in so eine Salzformation reinsetzen für die paar, das sind ja geringe Volumina, für die paar Container, die, also 30.000 Kubikmeter, davon spricht man in Deutschland, die da untergebracht werden müssen. Das ist also deutlich weniger von der Größenordnung her. Also Moosleben habe ich jetzt keine Zahlen, aber bei der Asse war es zum Beispiel so, da sind 4 Millionen Kubikmeter Salz rausgeholt worden, 30.000 hochaktiver Abfall müssten jetzt da rein. Also da viel zu viel Rohraum, viel zu wenig Salz, um da eine Sicherheit zu gewährleisten. Ganz abgesehen von Fragen des Genehmigungsrechts und ganz abgesehen von Fragen der Akzeptanz. Also ich muss sagen, die Proteste um Moosleben herum, die haben sich im Vergleich zu anderen Projekten in Deutschland immer sehr in Grenzen gehalten. Das wäre wahrscheinlich aber deutlich anders, wenn jetzt irgendjemand auf die Idee käme, da auf einmal abgebrannte Brennelemente unterzubringen. Also das sind ganz andere Aktivitätsgehalte. Also auch
Aktivitätsgehalte im Sinne von Strahlung.
Genau. Ne? Also Aktivität ist, wie viel Zerfälle gibt es pro Sekunde? Machen wir, also das ist eine Maßeinheit Becquerel, die sagt, also ein Becquerel ist ein Zerfall pro Sekunde. Und das sind also schon in der Asse, was ja auch nur schwache und mittelaktive Abfälle sind, ist das vielleicht ein Zehnfaches von dem, was im Moosleben ist. Und hochaktive Abfälle, das ist also ein Vielfaches. Wir sagen, wir haben also Abfallbestände in Deutschland, wo vom Volumen her hochaktiv etwa 10% sind. Aber von der Aktivität her sind es weit über 99%, was in diesem hochaktiven Abfall steckt. Also das ist schon eine Disproportion an der Stelle.
Und der steht im Moment ja einfach in der Gegend rum, im Wesentlichen in Gorleben, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nee, inzwischen nicht mehr.
Oh.
Das war das alte Konzept vor der Regierung Schröder, also vor 25 Jahren, dass die meisten dieser Sachen nach Gorleben oder auch nach Aarhus kommen. Dann kam Lubmin tatsächlich noch dazu, gerade für die Brennelemente aus diesem DDR-Kraftwerk. Aber mit dem ersten Atomausstieg um die Jahrtausendwende herum, das war damals der sogenannte Atomkonsens, also im Unterschied zu dem zweiten Atomausstieg unter Merkel, ist der auch im Absprachenkonsens mit den Energieversorgern vereinbart worden. Und ein Bestandteil dieses Konsenses war, dass in Zukunft keine Brennelemente zum Beispiel nach Gorleben transportiert werden sollten, sondern dass die an den Kraftwerksstandorten bleiben. Es wurden also Zwischenlager, ähnlich wie Gorleben, aber an den vielen Kraftwerksstandorten in Deutschland errichtet. Wir haben jetzt 16 Stück insgesamt, also mit Gorleben und Aarhus und allem drum und dran, haben wir 16 Punkte in der Landschaft, wo diese Brennelemente stehen, was ich einen sehr unschönen Zustand finde übrigens. Ich wollte
fragen, ist das schlau?
Nein. Definitiv nicht. Also sie wollten ja Tacheles, ne? Das ist also das ist in meinen Augen eine mittelgroße Dummheit. Das ist, also es ist kein wirkliches Sicherheitsproblem, aber es ist auch nicht schlau. Warum nicht? Insbesondere nicht, weil die Kraftwerke ja nun alle nicht mehr in Betrieb sind. Die letzten sind vor einer ganzen Reihe von Monaten abgeschaltet worden. Da gab es nochmal die Verlängerungen wegen des Ukraine-Kriegs und wegen der Energiesicherheit. Aber wir haben kein einziges in Betrieb befindliches Kernkraftwerk mehr in Deutschland. Wir haben aber natürlich diese Kernkraftwerke, die sind alle noch im Rückbau. Also da gibt es alles noch Personal, die sich damit beschäftigen. Aber insgesamt ist es natürlich so, dass die ganze Infrastruktur und alles von der Betriebsfeuerwehr bis zur Lohnbuchhaltung, dass das alles an das Kraftwerk gebunden war. Und wenn Sie so ein Kraftwerk zurückbauen und das Personal auch abziehen und so weiter und so fort, dann haben Sie irgendwann so einen verwaisten Zustand von diesen Zwischenlagern.
Ist dann irgendwann so ein Maschendrahtzaun und dahinter stehen 50 Kastoren.
Ja, so in der Art etwa. Und natürlich, also das ist auch in Bundeshand jetzt übergegangen, diese Zwischenlager. Und das wird schon alles ordentlich gemacht, aber es ist nicht so ganz einfach, diese 16 Punkte in der Landschaft. Also ich finde das relativ kompliziert und nicht sehr zielführend, würde ich mal behaupten.
Wo wir die Asse jetzt schon häufiger erwähnt hatten, wie geht's der eigentlich?
Also was immer noch auf der Tagesordnung steht, ist die Rückholung dieser Abfälle aus der Asse.
Damit ist noch nicht mal angefangen worden.
Damit ist noch nicht mal angefangen worden. Das ist auch eine der großen Selbsttäuschungen der Community über die vielen Jahre, die da stattgefunden hat oder stattfindet. Also ich weiß eben, dass man damals, das war so 2010 rum, als man sich entschlossen hat, zurückzuholen, da ist man von vollkommen anderen Voraussetzungen ausgegangen. Da waren so Zeiträume von 3 bis 10 Jahren oder vielleicht 12 maximal, je nach Inventar, je nachdem, wie viel man zurückholen wollte, waren da abgeschätzt worden in Gutachten, die meiner Meinung nach damals schon nicht in Ordnung waren, aber das nur nebenbei. Und ja, wie sich deutlich herausgestellt hat, ist alles viel komplizierter geworden. Also damals war die Vorstellung auch so ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Man macht das alles fernbedient und man konditioniert, also einpacken, konditionieren heißt einpacken. Man packt die Abfälle unter Tage ein und so weiter und so fort. Und das ist alles ganz anders. Also was die BGE, dieselbe Organisation, die wir schon erwähnt haben, machen muss inzwischen, ist praktisch nochmal ein gesondertes Bergwerk auffahren für diese Rückholung. Neuen Schacht. Neue, wir nennen das Infrastrukturräume, das sind also Lagerstätten, Werkstätten und sowas alles oder auch Stellplätze für die Fahrzeuge und all diese Dinge, da braucht man relativ viel Platz. Diese alten Infrastrukturräume, die waren einfach nicht mehr brauchbar, weil auch die Asse ist eben so ein altes Salzbergwerk. Alte Salzbergwerke, die haben die Eigenschaft, dass sie mechanisch nicht mehr so besonders schön sind. Da bröckelt dann irgendwann mal irgendwas und dann kommt auch irgendwann mal Wasser dazu. Auch noch ein Problem bei der Asse übrigens. Und also die Voraussetzungen oder die Hypothesen, unter denen man sich für die Rückholung entschieden hat, die haben vermutlich damals schon nicht gegolten, heute gelten sie schon gleich gar nicht mehr. Wir fangen vielleicht irgendwann in den 30er Jahren, wenn es gut geht, an mit dieser Rückholung. Und in wirklich nach den Schätzungen hätte sie schon fertig sein müssen.
Aber warum müssen die denn da einen separaten Schacht buddeln? Also ich hätte gedacht, na gut, dann fahre ich da halt rein mit dem Bagger und schaufel das ganze Zeug da raus. Okay, das ist auch naiv, aber...
Naja, das hat was mit Bergwerkssicherheit zu tun. Also es war eben immer mal so, dass bestimmte Teile des Bergwerks nicht mehr begehbar waren zum Beispiel, aus Sicherheitsgründen. Und sie haben ja Vorschriften im Bergbau. Also sie brauchen zum Beispiel eben Fluchtwege. Die Fluchtwege müssen gewährleisten, dass alles Personal, was sie unter Tage haben, in einer bestimmten Zeit auch rauskommt im Notfall aus der Anlage. Das ging dann zum Teil nicht mehr. Da konnte man nur noch ein begrenztes Personal reinschicken. Also es ist einfach nicht machbar. Es ist technisch nicht machbar, vom Platz und von der Sicherheit her nicht machbar, über dieses alte Bergwerk diese Sachen wieder rauszuholen. Und es kommt ja noch mehr dazu. Wenn die Sachen nämlich wieder raus sind, sprich an der Tagesoberfläche, dann müssen die irgendwo hin. Genauer gesagt, die müssen eigentlich erstmal irgendwie verpackt werden. Wenn sie nämlich nicht ordentlich verpackt, konditioniert sagen wir, sind, dann dürfen sie die weder aufbewahren in einem Zwischenlager, noch dürfen sie die transportieren. Das heißt, sie brauchen eine Konditionierungsanlage und ein Zwischenlager.
Ich dachte, diese gelben Fässer wäre Verpackung.
Na ja, gut, aber sie holen die ja nicht in dieser Form raus aus dem Bergwerk. Na, die Fässer, die haben ja gelitten. Da gibt's auch die berühmten Bilder von der sogenannten Versturzlagerung, wo die also schon beim Einlagerungsprozess eigentlich ein Stück weit kaputt gegangen sind. Also das ist nicht die Form, mit der sie irgendwie umgehen können über längere Zeiträume. Und längere Zeiträume meine ich jetzt Jahre, also nicht Jahrtausende. Das ist nicht die Form, sondern sie müssen das tatsächlich umverpacken, es werden Fässer geplatzt sein, es wird kontaminierten Salzgruß geben, also Salz wo dann auch Radionuklide in zu großem Maße drin sind. Und damit müssen sie irgendwie umgehen. Und das heißt, sie brauchen den Umgang mit diesen Stoffen, das Verpacken, und sie brauchen das Zwischenlager. Und aus eigentlich einleuchtenden Gründen sagt die BGE, naja, das ist natürlich am praktischsten, wenn wir das vor Ort haben, nämlich da, wo die Abfälle rauskommen. Das findet die Bevölkerung nicht so gut, wie sie sich auch wieder vorstellen können. Ne? Also das sind also die Sachen, die eine Rolle spielen dabei.
Das war jetzt der Erkenntnisteil zur Asse. Ist denn mit den Arbeiten wenigstens schon angefangen worden?
Naja, mit den Bauarbeiten und so weiter, das ja. Also mit, zum Beispiel eben, wenn es um Schaffung von Hohlräumen geht und so weiter und so fort. Aber nicht in dem Sinne, dass sich irgendein Abfallgebinde oder irgendein radioaktiver Stoff schon an die Oberfläche bewegt hätte. Das nicht.
Wer hat denn da gepatzt damals?
Wer hat da gepatzt?
Also das kann doch nicht sein.
Die Frage ist absolut berechtigt, natürlich, ja. Und ich würde behaupten wollen, dass es nicht eine Person oder eine Organisation war, die da gepatzt ist. Das war so ein, also ich habe Kontakt mit Menschen, die so im Bereich der Sicherheits- und Arbeitspsychologie unterwegs sind, die kennen den Begriff Drifting into Failure. Also da ist ein komplexes gesellschaftliches System in eine total dumme Situation hineingedriftet, wenn man so will. Und da gab es Fehler, da gab es auch durchaus Dinge, die vielleicht auch böswilligerweise falsch gemacht worden sind. Und aber sie können es nicht an einzelnen Sachen festhalten, sondern das ist eben so ein Gesamtkonstrukt. Der Ärger fing schon an damit, dass die Asse ja atomrechtlich gesehen nie als Endlager galt. Oder andersrum, Atomrecht hat für die Asse eigentlich gar keine Rolle gespielt am Anfang. Das war eine Forschungseinrichtung. Oder sagen wir vorsichtiger, an ihr klebte das Etikett Forschungseinrichtung. Mhm. Also am Ende sind da ja 126.000 Fässer oder Gebinde, verschiedene Arten von Gebinden eingelagert worden.
Ziemlich viel Forschung, ne?
Ist ziemlich viel Forschung, in der Tat. Das ist so. Und das ist dann eigentlich schon mal der erste Fehler, dass man hier also de facto ein Endlager betrieben hat, was, und das ist jetzt so eine Parallele zum Moosleben, eben auch nie eine, so eine Genehmigung gehabt hat, wie es eigentlich ein Endlager hätte haben müssen, nach dem Motto, was mache ich denn nach Verschluss? Das ist also schon mal der erste Punkt. Dass also hier wurde ein Endlager geschaffen. Ja gut, jetzt wird's, wenn tatsächlich die Abfälle zurückkommen sollten, dann ist es kein Endlager mehr. Aber zunächst mal haben wir ja den Zustand noch. Hier wurde also ein Lager geschaffen, was keine Genehmigung hatte und technisch ungeeignet war. Das ist nämlich die nächste Parallele zum Moosleben. Auch das, ein altes Kali- und Salzbergwerk. Auch hier viel zu viel Hohlräume, viel zu wenig Salz, also sicherheitstechnisch ungeeignet.
Wusste man das damals schon oder wissen wir heute, dass es so ist?
Also ich war damals nicht dabei, aber tendenziell würde ich sagen, man konnte es wissen.
Man konnte es wissen.
Man konnte es wissen, ja. Also es gab dann Gutachten, ein paar davon habe ich mir auch mal angeguckt, die stammen eben auch irgendwie aus den 80er Jahren oder so. Da stand dann eben da, wo Politiker lesen, also bei Einleitung und Zusammenfassung, stand da, alles ist super. Und wenn man zwischendrin gelesen hat, stellte man fest, das war doch nicht so super. Die Erkenntnis mit dem alten Salzbergwerk, ich muss hier wirklich auch betonen, die Verbindung altes Bergwerk und Salz, also wir haben andere Situationen, aber im Salz, ein altes Bergwerk, dass das keine gute Idee ist, die ist natürlich auch allmählich über die Jahre, hat sich verfestigt. Das hat man also vielleicht von Anfang an nicht unbedingt so gesehen. Aber Fakt ist eben auch, es hat Warnungen gegeben frühzeitig von einzelnen Wissenschaftlern. Gut, die gibt es natürlich auch manchmal und sie manifestieren sich nachher nicht in Realität, aber es gab diese Warnungen. Und es gab, und das ist jetzt auch einer der großen Fehler, deswegen Drifting into Failure, seit den 80er Jahren gibt es den Zutritt von salzhaltigen Wässern in die Asse. 12 Kubikmeter am Tag. Naja, man kann das noch dramatisieren. Leute, die es besonders dramatisieren wollen, die sagen dann 12.000 Liter. Ja, klingt toll, ist auch wenn es dasselbe ist. Aber ja, ist schon ein bisschen was. ist jetzt nicht so überdramatisch, ne? Also das gibt es eben so, so diese Wasserzutritte in Bergwerke. Aber wir wissen natürlich auch, dass die allermeisten Salzbergwerke, wenn die außer Betrieb gehen, dass die dann eben doch irgendwann volllaufen auch tatsächlich. Fakt ist jedenfalls, diese Wasserzutritte gab es seit den 80er Jahren. Und dafür, für diesen Zustand, zusammen mit dem Wissen, das kann irgendwann schlimmer werden, das kann irgendwann auch nicht mehr beherrschbar sein, ist eben verdammt wenig passiert. Und auch da wieder, also an diesem Ding um die Asse herum, waren ja nun die verschiedensten Landesregierungen, also Land Niedersachsen in dem Fall, und Bundesregierungen beteiligt. Mein Spruch ist immer, naja, inzwischen zieht der Spruch nicht mehr so viel, so gut, weil es zu viele neue Parteien gibt. Lange habe ich eben gesagt, da sind alle entschuldigt bis auf die Linken. Dann muss ich später sagen, alle bis auf die Linken und die AfD, jetzt kommt das BSW noch dazu. Also alle anderen sogenannten etablierten Parteien, die waren da im Land oder im Bund oder in beiden irgendwann mal dran. Und niemand hat was gemacht. Von rechts bis links. Und in der Fachcommunity war schon klar, das war Flurgespräch, dass das ein Problemfall ist. Aber diese Erkenntnis hat sich nie in irgendein politisches Handeln umgesetzt. Und jetzt muss ich mal überlegen, ob ich jetzt die Fehler von damals schon alle zusammen habe. Also das Genehmigungsregime, ne? Also dass es im Grunde nicht ordentlich genehmigt war. Die materielle Situation, die nicht stimmt, das Bergwerk. Die Tatsache, dass man hier angeblich zu Forschungszwecken ja in Wirklichkeit Entsorgung betrieben hat, auch noch. Und dann diese Verzögerung halt, dass man nichts getan hat. Und da ist nicht genug Druck gemacht worden, wahrscheinlich aus der Fachwelt heraus, möchte ich behaupten, so im Nachhinein. Aber es hat sich natürlich auch niemand dafür in der Politik interessiert, weil das sind ja Themen, mit denen man sich nur unbeliebt macht.
Haben Sie auch mal mit der Politik drüber reden können?
Naja, ich muss sagen, vieles von dem, was ich jetzt erzähle, kommt nicht so sehr aus dem eigenen Erleben, sondern eher aus dem, was ich auch in der Fachcommunity damals mitgekriegt habe. Also ich war fachlich zum ersten Mal 2008 mit der Asse befasst. Das war übrigens tatsächlich anlässlich eines oder sogar mehrere Wendepunkte. Und da, was ich davor erlebt habe, waren eigentlich, was Kollegen sagten. Also inwieweit diese Kollegen, die da die tieferen Einblicke hatten, inwieweit die das auch transportiert haben, inwieweit die das auch dringlich gemacht haben, da bin ich überfragt, das kann ich nicht sagen. Also das Problembewusstsein schärfte sich tatsächlich um 2008 herum ganz, ganz deutlich. Da lebten wir, was die Asse betraf, auf einmal in einer vollkommen anderen Welt. Und das hing damit zusammen, dass sich herausstellte, dass vor diesen Einlagerungskammern in 700 und ein bisschen was Meter Tiefe, da gab es eine, die Kammer 12 war das, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Schlagen Sie mich nicht tot, aber ich glaube, die war's. Die war also verschlossen wie alle anderen. Da gibt es davor so eine Senke, das nennt man einen Laugensumpf, wo so ein bisschen Flüssigkeit ist. Und da drin hat sich Kontamination angefunden, also Radioaktivität mehr als es sein durfte. Und das war dann auch wieder so eine Geschichte. Die Betreiber haben diese kontaminierte Lauge dann genommen und woanders hin ins Bergwerk verbracht, ohne eine strahlenschutztechnische Genehmigung, ohne Strahlenschutzgenehmigung. Die Aufsichtsbehörde, die eben eine Bergbehörde war, das war eben keine Atomaufsicht, die hat das gewusst. Also es war auch ein total schlechtes Aufsichtsregime. Eben, ja, ist eben eine Forschungseinrichtung, ne, oder ein Bergwerk, aber auf keinen Fall ein Endlager.
Problem so anderer Leute, ja. Ne? Es ist immer wieder kommt man dahin, Problem anderer Leute.
Genau. Und das waren eben auch im Bergamt oder auch dort selber, das waren eben vor allen Dingen bergtechnisch ausgerichtete Menschen. Ne? Und die haben gesagt, das ist kein großes Problem. Und diese Geschichte kam an die Öffentlichkeit und auf einmal war die Asse in aller Munde und es wurde dann auch skandalisiert und das war dieser Wendepunkt im Grunde genommen, der dann auch letzten Endes auf den Rückholungsentschluss oder Beschluss ein paar Jahre später geführt hat.
Der dann später stattfinden wird, als wir ein Endlager hätten haben sollen. Ist das dieses Drifting into Failure? Also wir haben ja dann letztes Jahr im Sommer irgendwann, also 2024 im Sommer, gab es dann die Meldung, eigentlich sollte ein Endlagerstandort bis 2031 gefunden werden, aber das dauert jetzt bis 2074. Also bis meine Kinder in Rente sind.
Mindestens.
Mindestens.
Ja, also wenn Sie das, Also es gibt ja verschiedene Papiere und verschiedene Gutachten dazu. Und wenn Sie dieses Gutachten, sogenannte PASTA-Gutachten, lesen, finden Sie auf der Seite, auf der Webseite vom Bundesamt, dann steht neben dieser Jahreszahl 2074 auch noch die Formulierung unter idealen Bedingungen. Was so ziemlich, ich sag nur BER oder Stuttgart 21 oder andere Großprojekte, was ja dann suggeriert, naja, also 2074 wird es bestimmt nicht. Ne? Es kann also noch schlimmer kommen.
Ist das realistisch oder ist das ein Alarmismus, um die Politik zum Handeln zu drängen?
Das wäre ja schön, wenn das stattfinden würde mit dem Handeln und der Politik. Die Zeitabschätzung, die wir da finden, die sind schon realistisch. Da mag irgendwo in den Nachkommastellen vielleicht eine Unsauberkeit oder ein Fehler sein, weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber im Prinzip haut das schon hin. Also wenn man sich die Prozesse so vorstellt, wie sie gesetzlich vorgesehen sind, wie die Genehmigungsprozesse sein müssen, wie die Planungen für solche Dinge sind und das alles hintereinander stückt, dann kommt man schon auf solche Zeiten. Ja, ja. Wenn man alles so lässt, wenn man alles so weiterlaufen lässt, wie es läuft.
Was könnte man denn anders laufen lassen? Irgendwelche parallelen Verfahren, so wie bei unseren LNG-Terminals, die dann einfach mal dahin gepflanzt werden? Das kann man, beim Atommüllendlager ist ja nochmal ein anderer Schnack dann aber doch.
Das ist aber trotzdem ein gutes Beispiel. Also das zeigt, dass viele Fesseln, die wir uns in der Gesellschaft auflegen, und ich rede jetzt nicht nur von meinem Gebiet, sondern prinzipiell, das sind ja auch, es gibt ja auch viele Beschwerden in der Gesellschaft über Bürokratie, über schwierige Genehmigungsverfahren und so weiter und so fort. Diese LNG-Terminal-Geschichte, die zeigt, dass es natürlich im Prinzip auch mal anders gehen kann. Und dass diese Prozesse nicht naturgegeben sind, sondern dass das etwas ist, was wir uns selber als Menschen auch gemacht haben, auferlegt haben. Immer guten Willens wahrscheinlich, ne? Immer noch eine Regel drauf, weil da ist irgendeine Interessenlage noch nicht berücksichtigt oder da ist irgendein Sicherheitsaspekt noch nicht berücksichtigt und dies und jenes. Und für sich genommen macht wahrscheinlich auch jedes dieser Argumente irgendwie Sinn. Und wenn sie dann aber alles aufeinanderlegen, dann kommen sie eben auf Prozesse, die im Grunde nicht mehr funktionieren, die zu lange dauern, die zu schwerfällig sind, all diese Dinge. Ne? Also das ist jetzt auch etwas, das trifft, glaube ich, nicht nur auf die Endlagerung zu. Ich würde aber, bevor wir zu diesen hochaktiven Abfällen kommen, ich würde noch einen Satz sagen zu der Asse. Also auch die Entscheidung nachher 2010 jetzt auf Rückholung zu geben, die ist nach meiner Einschätzung nicht sachgerecht gewesen. Also auch das ist ein Fehler gewesen. Da stecken eine Reihe von nicht schlüssigen Argumenten dahinter, die, ja, wie soll ich sagen, die eben zu diesem Zustand geführt haben. Also ich würde das einfach nicht machen. Und
was würden Sie stattdessen machen?
Ich würde das Bergwerk verfüllen und daraus ein Endlager machen.
Okay. Ein Endlager für alles oder ein Endlager
für das Zeug, für das, was drin ist? Nur für das, was drin ist.
Wie würden Sie es verfüllen?
Also es gibt mindestens zwei Konzepte, wie man es machen könnte. Das eine alte, das lag schon vor 2008 und dann gab es im Rahmen so einer Gutachtenreihe nochmal eins. Das war eine Kombination aus Verfüllen mit Sorellbeton zum Beispiel, also eine Art Salzbeton, Verschließen mit Dammbauwerken, Verschlussbauwerken und dann auch eine Flutung mit einer Salzlösung. Das klingt erstmal paradox, dass man es von sich aus flutet. Hätte aber den Vorteil, dass wenn Sie eine gesättigte Lösung haben an der Stelle, dass diese Lösung natürlich das verbleibende Salz nicht mehr noch kaputt machen kann, was Süßwasser tun würde, weil das Salz in sich aufnimmt. Ne? Und also es gibt solche Konzepte. Das Argument damals oder eins der schlagenden Argumente damals war die sogenannte Langzeitsicherheit, haben wir vorher schon mal drüber gesprochen. Also alle Argumente sprachen eigentlich für diese Lösung. Man hat das verglichen mit der Rückholung und noch mit einer dritten Option und alle Argumente sprachen für die Lösung, wie ich sie gerade so skizziert habe.
Spontan würde ich auch sagen, ist es wesentlich billiger zu kriegen, wenn man es verfüllt.
Bei Geld war gar kein Argument. Ne? Okay. Also Geld darf ja keine Rolle spielen bei sowas, was auch so ein bisschen gelogen ist, weil Geld spielt natürlich immer eine Rolle, weil wenn Geld hier ist, kann es nicht woanders sein. Ne? Aber egal, also in der Argumentation spielte Geld keine Rolle, da spielten Dinge wie technische Machbarkeit, Dauer, Sicherheit des Personals, solche Sachen spielten da eine Rolle. Und überall war diese Lösung eigentlich die beste, bis auf einen Punkt, das war wieder diese sogenannte Langzeitsicherheit. Man hat eben damals gesagt, man kann nicht schlüssig beweisen, dass so ein Endlager, was es ja dann wäre, wirklich über lange Zeiten sicher ist. Das heißt aber nicht, dass es nicht sicher wäre. Die haben nur gesagt, wir können das im Moment nicht beweisen.
Wie würde man das beweisen wollen? Das geht doch nur durch Zuwarten.
Ja, gut, Beweis im streng mathematischen Sinne ja. Was man macht, ist ja was anderes. Das gilt für jedes Endlager. Man macht Analysen, wo man sich überlegt, was kann mit der Anlage passieren? Also kann da zum Beispiel eben irgendwo Wasser zutreten oder können da Risse entstehen und dies und jenes. Und dann versucht man abzuschätzen, was das bedeutet für die Umwelt. Also machen sich dann Schadstoffe auf den Weg irgendwie? Kommen die ins Grundwasser? Wenn ja, wie viele? Wo kommen die hin? Ist das schädlich oder ist das noch unter den Grenzwerten? Das ist also ein ganzes Fachgebiet. Da komme ich eigentlich auch her. Langzeitsicherheitsanalyse nennt sich das. Und weil das Bergwerk Asse eben so schwierig war und auch weil die Geologie oben drüber so komplex ist, hat man eben gesagt, man hat Schwierigkeiten, das zu beweisen. Und der Klassiker ist, wenn man sowas nicht im Detail nachzeichnen und nachweisen kann, dann macht man Abschätzungen in die ungünstige Richtung. Man sagt also, wir nennen das konservative Abschätzung.
Worst-Case-Szenarien durchdenken.
Ne? Ja, genau. Und wenn man dann immer noch unter den Grenzwerten bleibt, dann ist ja alles schön. Das Problem ist, wenn Sie mit solchen Abschätzungen nicht mehr unter den Grenzwerten bleiben, ja, dann müssen Sie irgendwas tun. Ne? Dann heißt ja das noch nicht, dass die Anlage eine Katastrophe ist. Das heißt nur, dass Ihre Abschätzungen Mist sind. Und das, dieser Punkt, der ist nicht zu Ende verfolgt worden. Und auf der anderen Seite hat man eben aber auch gesagt, naja, die Rückholung liefert eine langzeitsichere Lösung, weil später mal kommen ja die Abfälle dann in ein sicheres Endlager.
Später, ja.
Ja, und welches ist auch die Frage, wann und welches? Haben wir ja alles nicht, ne? Und insofern hat man sich da schon ein Stück weit in die Tasche gelogen an der Stelle. Das ist der dritte oder vierte, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt aufgezählt habe, große Fehler, den es da gegeben hat. Auch wieder so ein Bestandteil Drifting into Failure. Das war aber auch, muss man sagen, ein Mitgehen mit der öffentlichen Meinung. Also ich habe in diesem speziellen Fall zum allerersten Mal und seitdem in dieser Schärfe, glaube ich, auch nie wieder erlebt, dass es eine solche Kluft gegeben hat. Auf der einen Seite der Kluft standen die Menschen, die sich in irgendeiner Weise fachlich damit beschäftigt haben, und auf der anderen Seite der ganze Rest der Gesellschaft. Politik, Medien, öffentliche Meinung, all das ging genau in die andere Richtung. Das kulminierte darin, dass ein Umweltminister über sein eigenes Beratungsgremium, wieder diese ESK, die da immer ein bisschen skeptisch war, mal irgendwann gesagt hat, na, ich kann sie ja nicht alle ins Gefängnis sperren.
Warum ist die Fachwelt nicht durchgedrungen?
Tja, das ist letzten Endes eine Machtfrage, ne? Also wir kennen das doch aus anderen Lebensbereichen. Wenn irgendwie sich so eine Mainstream-Meinung mal durchsetzt, heutzutage mit sozialen Medien noch viel schlimmer, wenn sich irgendwo mal ein Shitstorm erhebt, was machen sie dann noch? Also da ist nicht mehr viel zu wollen. Es gibt Aufzeichnungen von Anhörungen im Umweltausschuss im Bundestag, wo es dann schon mal Bedenken geäußert wurden. Die Auftritte waren leider auch nicht immer so besonders geschickt. Nicht jeder Wissenschaftler ist ja jetzt ein Medienprofi, muss man auch sagen. Also, na, wenn jemand ein super Fachmann oder Fachfrau ist und der Meinung und wirklich fundiert eine Meinung ausdrückt, dann heißt das ja noch lange nicht, dass er oder sie in der Lage ist, diese Meinung irgendwie zu platzieren. Das funktioniert ja nicht immer so und in dem Fall eben auch nicht.
Jetzt nochmal unser eigentliches Endlager.
Das eigentliche
Endlager. Wann ist beschlossen worden, dass es 2031 einen Standort geben sollte? Hätte man zum Beschluss nicht längst wissen müssen, dass 2031 nicht funktionieren würde?
Naja, das ist schwierig. Die Jahreszahl 2031, die tauchte zum ersten Mal auf in Gesetz, dem sogenannten Standortauswahlgesetz, im Jahr 2013. In diesem Jahr 2013, das war eigentlich eine sehr verdienstvolle Sache, wurde eben so grob definiert, ja, mit Gorleben sind wir nicht so besonders gut zurande gekommen, aus verschiedenen Gründen. Wir machen nochmal einen Neustart bei dieser Endlagersuche, wie Sie es nennen, oder Standortsuche oder was auch immer. Aber weil das so ein kontroverses Thema ist, erlassen wir jetzt nicht einfach ein Gesetz, hat der Bundestag damals gesagt, sondern wir schalten nochmal eine Kommissionsarbeit dazwischen. Das war die sogenannte Kommission Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe, die dann beim Bundestag angesiedelt war, über ein paar Jahre gearbeitet hat, Empfehlungen erarbeitet hat. Und auf der Grundlage der Empfehlungen im Wesentlichen ist dann eine Novellierung des Standortauswahlgesetzes 2017 verabschiedet worden. Die hat die Jahreszahl übernommen, allerdings mit einer abgeschwächten Form schon. Also 2013 stand noch drin, wir wollen den Standort 2031 haben. 2017 stand dann drin, wird angestrebt, also schwächer. Ja. Wobei, wird angestrebt, wenn da steht 2031 wird angestrebt, dann würde ich sagen 2035 oder 2040 vielleicht auch noch ist okay, 2074 nicht.
Ne? Bisschen spät.
Ja. Ist so mein Gefühl.
Ja, doch. Ja,
also ist natürlich jetzt keine harte juristische Argumentation, aber ist mein Gefühl. Okay. Schon während dieser Kommissionsarbeit ist eigentlich der erste Fehler gemacht worden. Wieder drifting into failure, ne? Also eins nach dem anderen. Also die Kommission hat sehr, sehr viel gemacht, aber was sie nicht gemacht hat, ist einen Widerspruch aufgelöst. Nämlich dem Widerspruch, dass es aus ihren eigenen Reihen Abschätzungen gegeben hat, wie lange der Prozess wohl dauern mag, wenn man den Empfehlungen genau dieser Kommission folgt. Und da war eigentlich klar, dass es eher in die Richtung 70er Jahre geht und nicht in die Richtung 30er Jahre. Also mit anderen Worten, die Kommission hat gesagt, naja, wir wollen schon 2031, aber wir wollen auch dies und das und jenes. Und wenn man dies und das und jenes zusammenrechnet, kommt man eben nicht auf 2031. Das war also schon da angelegt letzten Endes. Naja, und dann hat sich, jetzt muss ich auch heftig Selbstkritik üben, die ganze Fachwelt war 2017 heilfroh,
überhaupt das, ein Gesetz zu haben.
Ganz genau. Dass man diesen unhaltbaren Zustand um den Gorleben-Konflikt, ne, also was war Gorleben-Konflikt? Da gab es eben wüste Behauptungen in die oder jene Richtung und man hat sich verbissen und festgehakt und gestritten und man ist nicht vorwärts gekommen letzten Endes, dass man diesen Gorleben-Konflikt jetzt einer Auflösung zuführen konnte. Da waren wir heilfroh und bis auf ganz wenige Ausnahmen haben wir eigentlich den Mund gehalten, was diesen Zeitfaktor betrifft. Wir haben gesagt, lasst das Gesetz erstmal kommen, vielleicht auch gar nicht so bewusst drüber nachgedacht. Lasst erstmal anfangen und dann schauen wir mal.
Weil eine Marschrichtung gibt's, nur der Zeitplan stimmt nicht.
Genau. Nee. Und naja, dann kam das so scheibchenweise so um 2022, 2023 rum. Dann hat dann die BGE irgendwann mal eine Abschätzung veröffentlicht, wie lange sie wohl für die einzelnen Schritte brauchen würde. Und dann hat das Bundesamt gesagt, ja halt, da fehlen ja noch Zeiträume dafür, dass wir das begutachten. Und dann stapelte sich so eins aufs andere, ne? Und am Ende ist man jetzt da und man ist jetzt bei der Erkenntnis, dass also wenn man die Tippeltappeltour so weiterläuft, ja, dann endet man eben bei diesen Zahlen. Und die große Preisfrage ist aber, muss das sein?
Können Sie die beantworten?
Ich kann die aus meiner subjektiven Sicht natürlich beantworten. Ich bin der Meinung, um zu einem vernünftigen und sicheren Endlager zu kommen, muss das nicht sein. Es gibt Beispiele aus anderen Ländern, wo das deutlich pragmatischer und deutlich besser geht. Was ich nicht sagen kann, ist, was es politisch bedeutet. Also wir hatten gerade in den letzten Wochen und Monaten wieder Entsorgungskommissionen, muss ich jetzt nochmal erwähnen. Wir haben ein Positionspapier geschrieben, wo wir auch gesagt haben, so kann es eigentlich nicht gehen, haben ein paar Vorschläge gemacht, was man anders machen könnte. Da hat es Riesenstreit gegeben, zum Beispiel auch in einem Format der Öffentlichkeitsbeteiligung. Und ein wichtiges Argument der Gegenseite, wenn man so will, war, wenn wir jetzt in einer Form beschleunigen, wie wir in der ESK das zum Beispiel vorgeschlagen haben, dann platzt das Verfahren politisch.
Wie war denn Ihr Vorschlag?
Also der Vorschläge, der die meisten Wellen geschlagen hat, war der, sich die Wirtsgesteine nochmal genauer anzugucken.
Wir müssen ein Stück ausholen. Wir haben drei mögliche Wirtsgesteine, glaube ich. Ne? Salz, Granit und Ton.
Richtig. Oder Tonstein oder sowas. Ich glaube, das Gesetz schreibt Tongestein. Ja, also zunächst mal sind das die drei Wirtsgesteine, die international betrachtet werden. Also es gibt noch ein viertes. In den USA gab es mein Endlagerprojekt im vulkanischen Tuff, aber das war per se schon keine gute Idee. So, das sind die drei, die betrachtet werden international. Insofern stimmt es erstmal. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Deutschland ist ganz stark vom Salz gekommen, was viele andere Länder gar nicht haben geologisch. Hat sich dann entwickelt in Richtung, ja, Ton kann man sich auch gut angucken, und die, das gemeinsame Merkmal von Ton und Salz ist, dass das Gestein ziemlich viel leisten kann, um die Radionuklide, also die Schadstoffe, festzuhalten an dem Ort, wo sie eingelagert werden. Also Salz ist undurchlässig, Ton ist sehr gering durchlässig. Ton hat auch noch ein paar günstige chemische Eigenschaften, sodass die Schadstoffe kleben bleiben am Ort. Beide haben so ein Selbstheilungsvermögen, also dass, wenn irgendwas kaputt geht, kann das sich auch selber wieder heilen. All das gilt für Kristallin nicht. Kristallin hat andere Vorteile, das ist mechanisch stabil.
Kristallin war Granit.
Ne? Granit zum Beispiel, Granite, Gneise, sowas. Ne? Okay. Also Kristallin ist eigentlich geowissenschaftlich kein so besonders guter Ausdruck, aber es hat sich so ergeben, dass wir in der Endlagerwelt über Kristallin reden. Und Kristallin hat den Nachteil, es gibt Klüfte und es können auch Klüfte entstehen, wo Wasser durchsickern kann, was dann nicht so gut ist für das Festhalten der Schadstoffe. Und die Endlagerprojekte im Kristallin, die man kennt, also insbesondere in Schweden und in Finnland, die nebenbei gesagt auch geologisch keine andere Wahl haben, die müssen das nehmen, die haben nichts anderes, die arbeiten mit extrem massiven Behälter und Puffer. Puffer ist so ein Verfüllungskonzept. Also die setzen ganz, ganz stark auf Hightech-Barrieren im technischen Bereich, was man im Salz und im Ton nicht braucht. So. Deswegen hat man über viele Jahre in Deutschland, weil wir haben die anderen beiden Würzgesteine auch, sich damit gar nicht so sehr beschäftigt. Und meiner Meinung nach ist diese Geschichte mit dem Kristallingestein auch so ein bisschen aus Gerechtigkeitsdenken hereingekommen im Zuge dieser Standortauswahlgesetzgebung, weil Norddeutschland, insbesondere Niedersachsen, immer gesagt hat, ja, wieso immer nur wir mit unserem Salz und unserem Ton, guckt auch mal nach Süden. Naja, und dann hat man eben zum Beispiel in Bayern und Sachsen mit vielen Granitformationen, die dann auch noch Möglichkeiten eröffnen. Und das war also auch so eine politische Entscheidung. Und da war auch sowas, also das ist eben ein soziotechnisches System. In der Fachwelt war die Überzeugung, dass Kristallin in Deutschland eine gute Idee ist, nie so besonders groß. Erstens mal, weil das nicht unbedingt geologisch dasselbe ist, wie das da oben in Skandinavien. Aber vor allen Dingen auch wegen dieser technischen Barriere. Weil gleichzeitig sagt das Standortauswahlgesetz auch noch, wir suchen den bestmöglichen Standort. Naja, und da ist so die deutliche Empfindung in der Fachwelt gewesen, den finden wir eher gerade nicht im Kristallin.
Aber ist natürlich super für die Bayern, weil die wollen ihren eigenen Müll ja sowieso nicht vor der Haustür haben.
Das ist ein bisschen ärgerlich an der Geschichte, in der Tat. Also auch schon in der Kommission, da waren ja auch Politiker dabei, auch Landespolitiker, gab es ein Sondervotum von Sachsen und Bayern, die eigentlich mit ganz sachkundigen Argumenten gesagt haben, ja, Kristallin ist keine so gute Idee. Und das ist eben etwas ärgerlich, dass sich diese nicht ganz ehrliche politische Haltung verbindet mit einer validen technischen Argumentation.
Ja. Ja,
die haben eigentlich recht, aber schade ist es irgendwie doch. Ne? Das ist ärgerlich. Ne? Es war auch nicht an den Himmel zu pinseln. Also es gab mal einen bayerischen Koalitionsvertrag, wo drin steht, in Bayern soll es kein Endlager geben aus Verantwortung für künftige Generationen. Ne? Also es ist nicht zu fassen.
Interessante kognitive Dissonanz.
Ja, ja, das fand ich auch an der Stelle, in der Tat. Ja, ja, ja. Also das war ein bisschen ärgerlich an der Stelle. Oder ein bisschen sehr sogar. Ne? Also die Kristallin-Diskussion, die lief immer auf diesen zwei Ebenen. Auf der einen Seite die technische, ist eigentlich keine gute Idee. Und auf der anderen Seite die landespolitische.
Not in my backyard.
Richtig, genau. Ne? Das ist der Begriff, NIMBY, sagen wir dazu.
Also der bestmögliche Standort ist mit hoher Wahrscheinlichkeit in Salz oder Ton.
Hätte ich gesagt, ja.
Ja.
Und sowas Ähnliches sagen wir auch jetzt. Ihre Frage war ja eigentlich nach diesen ESK-Vorschlägen. Das war eben einer davon. Einer der Vorschläge war, also dieses Verfahren, muss man dazu sagen, ist dreistufig. Im Moment macht man noch gar keine Erkundung, sondern nur Papierstudien oder Digitalstudien. Und wir haben gesagt, wenn dann für die zukünftige Erkundung möglichst wenige Kandidaten rauskommen, dann hilft das natürlich, was die Dauer betrifft. Und dann haben wir gesagt, dann guckt euch auch mal die Wirtsgesteinstypen an, was sie eben so für Nachteile haben. Und da war eben diese Kristallingeschichte, die ich gerade versucht habe zu erklären, ein wichtiger Punkt. Und das hat hohe Wellen geschlagen, weil genau das ist auch wieder passiert. Es gab dann auch wirklich Medien, die haben gleich Schlagzeilen geschrieben. Bayern ist draußen, ESK hat es gesagt. Das ging ganz schnell. Also, und das war Ihre andere Frage, glaube ich, nach den Möglichkeiten zu verkürzen. Also technisch könnte ich ziemlich gut sagen, wie das geht. Da hätten wir noch ein paar mehr Vorschläge. Aber was politisch passiert, ist unter Umständen eine ganz andere Geschichte.
Was sind denn die technischen Vorschläge? Also klar, wenn wir sagen, wir haben drei Wirtsgesteine, eins schmeißen wir raus,
reduzieren wir schon mal schneller.
Ja. Geht schneller. Also, schmeißen wir noch eins raus, nehmen wir nur Ton.
Ja gut, da sind die Argumente, also man muss ja immer aufpassen. Es im Paragraph 1 vom Standortauswahlgesetz stehen alle möglichen schönen Sachen. Unter anderem, wir suchen den bestmöglichen Standort. Bei Kristallin hätten wir meiner Meinung nach gute Argumente, dass das nicht der bestmögliche sein kann in irgendeiner Kristallinformation. Bei Ton und Salz wird es schon ein bisschen schwieriger. Also möglicherweise muss man da mehr mitschleppen. Also was wichtig ist auch noch, ist die Philosophie des Suchens. Nämlich diese Formulierung bestmöglicher Standort, die kann ja heftig missverstanden werden. Die kann ja in so eine Richtung missverstanden werden, ja irgendwo unter unserer doch nicht so kleinen deutschen Fläche verbirgt sich eben der eine Standort, das ist der tollste und den müssen wir jetzt unbedingt finden. Und das ist natürlich überhaupt nicht drin.
Wird das trotzdem versucht, also sind wir so doof, das trotzdem zu versuchen oder haben wir
jetzt? Die Antwort, wie so vieles, ein klares Jein auf die Antwort. Nämlich, das Standortauswahlgesetz selber ist erstmal ganz clever. Das sagt nämlich, was ist denn der bestmögliche Standort? Es ist nicht der beste, sondern es ist der bestmögliche. Das heißt, es ist der bestmögliche für uns zu finden. Und dann sagt es weiter, es ist der Standort, der aus dem wissenschaftsgeleiteten Verfahren herauskommt. Das heißt also, ich habe da natürlich Stellschrauben. Ich kann mich ja entscheiden, wie tief ich bestimmte Dinge untersuche. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt, gucke ich jetzt nur auf die absolute materielle Verfasstheit, die so ein Standort vielleicht hat, weiß ich ja am Anfang noch gar nicht. Oder mache ich auch so eine Risikoabschätzung mit zum Kriterium? Also, dass ich sage, Standort A, ja, das könnte sein, dass der super ist, aber ich werde es erst ganz am Schluss wissen und wenn ich Pech habe, ist es nicht. Und bei Standort B ist es vielleicht so, naja, der ist auch sehr gut und das sehe ich auch direkt. Und dann würde ich auf Standort B gehen. Und das ist natürlich so nie kodifiziert im Standortauswahlgesetz. Also das ist vielleicht so implizit so die Basis auch dieser schwierigen Diskussion. Weil das andere Ding ist natürlich, und jetzt sind wir wieder in der Politik, es geht ja auch um Akzeptanz.
Klar, unter Berlin könnte ja der bestmögliche Standort sein, aber politisch ist er das garantiert nicht.
Ja, und wenn es jetzt Widerstand gibt an so einem Standort, womit ja zu rechnen ist, dann ist ja eigentlich die Idee des Gesetzes zu sagen, ja, sorry Leute, ihr seid aber der Beste.
Naja, aber wenn es Widerstand gibt, ist es ja nicht mehr der Bestmögliche, weil es ja vielleicht noch einen gibt, der genauso gut ist, wo es keinen Widerstand gibt.
Super Argument. Dann also, muss ich mich jetzt aber korrigieren selber.
Kann man sich doch nur verzetteln
bei dieser ganzen. Ja. Nee, aber es ist anders. Also im Gesetz steht nicht bestmöglich, sondern der Standort mit der bestmöglichen Sicherheit.
Okay.
Na, also das habe ich jetzt selber ein bisschen geschlabbert, muss ich leider sagen.
Das heißt, Berlin-Neuköllner Separatisten müssten das dann schon als anschlagsrelevantes Ziel definieren, damit es nicht mehr sicher ist.
Ja, so ungefähr.
Okay.
Ganz genau, ja. Nee, also es geht schon wirklich erstmal um diese materielle Verfasstheit, diese Sicherheit im kerntechnischen Sinn. Das ist übrigens auch interessant, weil es gibt eben unterschiedliche Möglichkeiten, wie man zu so einem Standort kommen kann. Klar, man braucht im Grunde immer zwei Dinge. Man braucht eine vernünftige Geologie, die eben Sicherheit bietet. Und man braucht möglichst wenig Konflikte. Also man braucht eine Akzeptanz am Standort zumindest. Oder auch eine Akzeptanz in der gesamten Gesellschaft. Oder zumindest eine Toleranz. Also man braucht etwas, was nicht ständig Konflikte generiert. Und es gibt eine Reihe von Ländern inzwischen, die arbeiten eben anders. Die arbeiten mit dem Freiwilligkeitsprinzip. Die sagen also, wir nehmen nur Standorte, wo die Gemeinde auch mitmacht. Schweden, Finnland, Kanada, Großbritannien, die machen das so.
Ich glaube, Frankreich auch, oder? Die hatten sogar irgendwie.
Ja, wieder was anderes. Das ist schwieriger. Also die haben ja so ein richtiges Standortauswahlverfahren in dem Sinne, wie wir jetzt gerade in Deutschland drüber reden, nie gehabt. Also was sie schon haben, ist relativ gute, zumindest Toleranz am Standort selber. Da sind auch nicht viele Menschen dabei gesagt. Aber das ist nie so ein Kriterium gewesen in Frankreich mit der Toleranz oder sowas. Das ist also, ich rede jetzt wirklich von Verfahren, wo ein Land hingeht und sagt, okay, ich habe jetzt so und so viele hochradioaktive Abfälle, ich brauche jetzt einen Standort für ein Endlager, wie komme ich zu dem Standort? Und da gibt es eben die zwei Möglichkeiten. Die Variante 1, ich suche vor allen Dingen nach Freiwilligen und sehe dann zu, dass ich von denen natürlich nur einen nehme, wo die Geologie stimmt. Oder ich suche nach einer super Geologie, so hat es die Schweiz gemacht und so machen wir es. Und hoffe dann, dass ich auch über diese Argumentation, ihr habt eine super Geologie, auch zumindest Toleranz schaffe. Na, die zwei Stoßrichtungen sind möglich. Und Frankreich ist irgendwo dazwischen. Die haben so einen richtigen Standortauswahlprozess in der Form nie so gehabt.
Jetzt kann man kann jetzt lange über Toleranz nachdenken und diskutieren. Aber solange ich nicht sagen kann, wer denn überhaupt tolerant sein sollte, also wo denn überhaupt so ein Standort wäre oder ein möglicher Standort wäre, ist das ja fast müßig, darüber zu reden. Warum dauert der andere Teil so lange? Also meine naive Vorstellung ist, sie schlagen die geologische Karte Deutschlands auf und sagen, da ist der Standort. Das ist nicht ganz so einfach, ist es mir klar. Aber
ich
hätte erwartet, dass das längst viel weiter fortgeschritten ist.
Erkunden muss man schon. Aber wie gesagt, im Moment sind es eben nur die geologischen Karten oder auch die digitalen Daten, die dann eine Rolle spielen. Also, und es hat noch keine Erkundung darüber hinaus stattgefunden. Also die Daten, die man hat, die beruhen natürlich zum Teil auch auf Erkundung, aber eben auf Erdölprospektion oder weiß ich nicht was. Also nie mit dem Ziel, wir wollen hier ein Endlager haben. Und das kann in der Tat schneller gehen. Und man hat jetzt aber so einen dreistufigen Prozess gebaut. Man hat eben gesagt, wir machen erstmal diesen Vorschlag von zu erkundenden Regionen aufgrund der Papier- und Digitallage. So, jetzt siebe ich da ein paar Regionen raus, die ich erkunden möchte. Und jetzt kommt's aber. Die Entscheidung, die ist vom Bundesamt gutachterlich zu bewerten. Punkt 1. Dann geht der Vorschlag zum Kabinett und dann ins Parlament. Und das Parlament entscheidet, ob das wirklich die Regionen sind. So, Schritt 1. Schritt 2. Jetzt mache ich sogenannte übertägige Erkundungen. Was kann das sein? Das können auch Bohrungen sein, das kann Seismik sein, solche Dinge.
So Rüttel-LKWs, ne?
Ja, genau. Ja, ja. Und aufgrund deren Ergebnisse schlage ich dann Standorte vor, an denen ich eine untertägige Erkundung mache. Da komme ich gleich noch drauf, dass das unterschiedliche Dinge heißen kann. Und jetzt geht aber die Schleife wieder los. Jetzt brauchen Sie wieder die Begutachtung durchs Bundesamt, Sie brauchen wieder die Regierung und Sie brauchen wieder das Parlament. Und das Ganze haben wir dann noch ein drittes Mal nach der sogenannten untertägigen Erkundung. Dann brauchen Sie aber zum Beispiel auch noch so etwas, wenn Sie Erkundung machen, wie Betretungsgenehmigung zum Beispiel. Und weiß nicht was alles. Also der Amtsschimmel wird ziemlich häufig und ziemlich permanent. Und es ist bei weitem, wovon wir reden, nicht nur technisches Tun, sondern das ist mein administratives Tun. Es ist das Problem, dass wir eben diesen dreistufigen Prozess eben dreimal bis zum bitteren Ende Parlament haben. Das kostet alles Zeit. Also es ist nicht nur das rein technische Tun.
Ich überlege gerade, eigentlich ist ja die Idee, immer wieder das Parlament einzubinden, eine sehr gute, weil ja, dadurch kann man halt rechtfertigen, dass es im Namen des Volkes im Zweifelsfall
ist. Genau, das ist die Idee, natürlich. Also ich sage ja nicht, dass das alles Mist ist.
Aber gleichzeitig ist es hochgradig dysfunktional. Ja.
Ja, genau. Also das ist interessant, dass Sie das Wort jetzt gebrauchen. Sie haben ja vor kurzem diese Transens-Podcast-Folge auch gemacht von diesem Vorhaben. Da haben wir auch Schweizer Partner. Ich habe auch sonst viel mit der Schweiz zu tun. Und wenn wir uns dann gegenseitig erzählen, wie es in unseren beiden Ländern zugeht, dann kommt von der Schweizer Seite dieses Wort ziemlich häufig. Dysfunktional.
Ließe sich das irgendwie auflösen?
Also wie gesagt.
Durch einen dreistufigen Prozess, der im Parlament endet, ließe sich das auflösen, ne?
Naja, also man, ja zum Beispiel, ne? Also dass man eben bestimmte Entscheidungen kappt. Oder das, was man sich auch überlegen könnte, ist, dass man die übertägige und die untertägige Erkundung zusammenlegt in einen Schritt. Na, dann spart man sich einmal schon den ganzen Rattenschwanz. Und die Frage ist eben, wie gut ist so etwas politisch durchsetzbar? Und da haben Sie jetzt an Kräften zum einen die, ehrlich gesagt, etwas rückwärtsgewandten Kräfte, mit denen wir uns im Moment auch auseinandersetzen.
Die autoritären Populisten, ja.
Ja, sind das Populisten? Weiß ich gar nicht. Die, also das sind Leute aus den etablierten Parteien, muss ich ganz klar
sagen. Ach so, ja, okay, stimmt so. Ja, ja, ja.
Ja, ne? Ja, das ist, die sind ja auch vor Populismus nicht gefeit, aber lassen wir mal. Also die Widerstände kommen zum Teil eben aus den Reihen derer, die dieses Standortauswahlverfahren kreiert haben und die es jetzt so erhalten wollen. Was auch ein Widerspruch in sich ist, weil im Paragraphen 1 des Gesetzes steht auch drin, es soll ein lernendes Verfahren sein. Also Anpassungen sind doch hoffentlich irgendwie vorstellbar. Das, also wir haben ja vorhin schon gerade gesagt, ich gehe in Ruhestand, ich bin nicht der Einzige aus dieser Generation. Also dieses Problem wird sich hoffentlich dann auch irgendwann erledigen, muss ich sagen, weil die Leute einfach, die so dieses absolut traditionalistische haben, aus dem Berufsleben ausscheiden. Aber was ansonsten passiert, weiß ich natürlich nicht. Also das Desinteresse im politischen Raum für dieses Problem ist relativ groß. Verstehe ich ja auch sehr gut, weil wir haben eine ganze Menge drängender Probleme im Moment gerade und auch sehr gravierende in allen möglichen Bereichen.
Aber man könnte ja trotzdem erwarten, dass das wenigstens nebenher läuft. Das ist ja durchaus ein Problem,
ja,
identifiziert und benannt und es gibt Gesetze. Und trotzdem habe ich aber das Gefühl, dass nichts passiert, passiert gar nichts.
Ja, gar nichts stimmt nicht. Also es gibt schon immer mal eine Anhörung im Bundestag oder sowas. Also ab und zu kommt das mal ein bisschen. Aber auch bei diesen Anhörungen merkt man, also die Leute, die wirklich was von der Sache verstehen, die sind eigentlich aus dem politischen Geschäft zu einem großen Teil verschwunden inzwischen. Das ist leider so. Also wir klagen über Kompetenzverlust in der Kerntechnik. Das gilt aber für den politischen Raum auch so ein Stück, ne? Was dann auch immer noch eine wesentliche Rolle spielt, das darf man ja nicht vergessen, ist, Endlagerung steht nicht für sich allein, sondern der ganze Gorleben-Konflikt war immer auch ein wesentlicher Bestandteil des Konflikts um die Kernenergie an sich. Das heißt, wenn es jetzt politische Kräfte gibt, die wieder stärker für Kernenergie plädieren, sei es für Wiederanfahren der existierenden Reaktoren, sei es für kleine modulare Reaktoren, die man doch jetzt bauen könnte, sei es für andere fortgeschrittene Reaktorkonzepte, dann wird diese Diskussion auch wiederbelebt.
Ja.
Und
dann haben wir wieder ein Toleranzproblem. Und zwar lange, bevor wir überhaupt irgendetwas erkunden wollen.
Richtig, genau. Dann wird auch wieder das Argument auf einmal von der Seite kommen, die all das nicht wollen. Ja, das können wir nicht machen, weil Endlagerung geht sowieso nicht. Das war ja immer so ein vorgeschobenes Argument. Ne? Man glaubte bei der Kernkraftgegnerschaft immer, diese Energieform am einfachsten raus argumentieren zu können, indem man sagte, die Endlagerung geht nicht. Und das würde dann wieder hochkommen. Und was wir ja auch noch gar nicht wissen und kennen, ist, wenn es jetzt konkret wird und wenn tatsächlich irgendwo erkundet wird, wie dann die Bevölkerung vor Ort reagiert. Die Zeit dreht sich ja auch weiter, aber dann gibt es auch das Mobilisierungspotenzial, auch gerade wieder von der Bundesseite, so wie es in Gorleben auch war. Die Protestler in Gorleben waren ja nicht nur Gorleben-Leute, im allerwenigsten waren das. Was dann auch mobilisiert wird, das sind alles ziemlich unberechenbare Prozesse. Deswegen tue ich mich schwer. Und jetzt kommen wir, glaube ich, doch wieder auf eine Antwort auf Ihre Frage von irgendwann früher mal. Tue ich mich schwer, das politisch einzuschätzen. Also ich könnte schon sehr gut sagen, wie wir zu einem vernünftigen Standort und auch einem sehr guten Standort kommen könnten in deutlich weniger Zeit. Ob das dann politisch so funktionieren würde, steht auf einem etwas anderen Blatt.
Was ich die ganze Zeit auch denke, also die Erkundung oder Standortsuche nach Geodaten, sodass wir dann irgendwann wenigstens zu einer übertägigen Erkundung kommen können. Warum dauert das so lange? Weil die Daten haben sie doch eigentlich alle.
Ja, da fragen Sie am besten mal die BGE. Also die können Ihnen da ein Liedlein singen. Also da habe ich vollstes Verständnis an der Stelle dafür, dass es ein bisschen länger dauert. Weil diese Daten sind von unterschiedlichen Menschen und Firmen zu unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Zwecken erhoben worden. Und die jetzt in ein einigermaßen entscheidungskompatibles Format zu bringen, also erstmal digitalisiert sowieso, waren sie ja unter Umständen auch nicht, und dann aber eben auch so, dass man was damit machen kann, dass man sagen kann, ah ja, das ist von Vorteil hier in dieser Region für die Entlaugung, das nicht so sehr, und das dann auch irgendwie konsistent über ganz Deutschland hinweg. Also das ist schon ein Riesenaufwand. Da leisten die eine enorme Fleißarbeit. Das kann man nur anerkennen. Da sind eine Menge junger, enthusiastischer Leute unterwegs. Und ich habe ja die ganze Zeit gemeckert, jetzt muss ich auch mal was Positives sagen. Also das ist wirklich beeindruckend, was die da an Enthusiasmus und Arbeitsaufwand und an Sachkenntnis und auch Erfindungsreichtum reinstecken. Also da hängt's nicht. Aber die haben selber gesagt, 2027 haben sie das. Na, und dann, ja gut, das ist dann erstmal der erste Schritt, um diese ersten Entscheidungen vorzubereiten. Also mit anderen Worten, danach wird es dann dauern.
Weil der Bundestag dann sagen muss, an diesen 5 Standorten erkunden wir überirdisch.
Genau, und dann dauert die übertägige Erkundung und dann kommt das wieder und so weiter und so weiter. Also das mit den 2027, damit haben wir uns auch alle abgefunden jetzt. Das ist auch okay, denke ich mal.
Wie viele übertägige Erkundungen werden wir denn überhaupt machen? Ist das schon bekannt, wie viele Standorte da am Ende
rausfallen werden? Das ist genau der Punkt. Also aus der Gesetzeslage können Sie gar nichts entnehmen. Aus der Gesetzeslage können Sie nur entnehmen, dass die finale Entscheidung nachher ganz am Ende nach den 3 Schritten, dass die vergleichend sein muss. Also da müssen mindestens 2 beteiligt sein. Die Zahlen davor, die stehen nirgends. Die BGE hat jetzt in ihren eigenen Abschätzungen von 10 geschrieben. In der ESK sagen wir, das müssen deutlich weniger sein. Und da steckt jetzt so ein bisschen auch wieder so eine Frage dahinter, die ins Politische reingeht. Muss ich denn in dieser ersten Phase oder am Ende dieser ersten Phase unbedingt noch alle Wirtsgesteinstypen dabei haben?
Ach, haben wir das immer noch? Ich dachte, Granit wäre schon raus. Also
nein, das war unsere Empfehlung. Aber das
ach so.
Das gibt einen Riesenstreit. Um okay, Gottes Willen. Nein, nein. Wie gesagt, dann gab es, habe ich vielleicht auch falsch suggeriert durch diese Schlagzeile nach dem Motto Bayern ist raus, was ja nicht stimmt. Bayern hat auch Ton, aber egal. Nein, also im Moment arbeitet die BGE noch an dieser Entscheidung, was sie nachher vorschlagen wird für die übertägige Erkundung. Deren vor Jahren mal veröffentlichte Arbeitshypothese ist 10 und da steckt eben drin, dass alle diese Wirtsgesteinstypen irgendwie vertreten sein sollen. Und das ist etwas, was wir in unserem Gutachtergremium der ESK eben anders gesagt haben. Wir haben gesagt, nö, macht eine Favoritenliste und nehmt wegen mir 5, also wir haben einfach gesagt, deutlich weniger als 10 und kümmert euch nicht darum, was das für Wirtsgesteinstypen sind, sondern nehmt einfach die, die ihr für die besten und für die mit den besten Chancen haltet. Und dann schneidet ihr ab und nur die schlagt ihr zur Erkundung vor. Und das ist ein Unterschied.
Vor allen Dingen würde ich jetzt mal unterstellen, dass Menschen wie Sie längst in der Lage sind zu sagen, was die 3 oder 5 besten Wirtsgesteine wären, oder?
Ja, nur ich sowieso nicht. Ich bin ja kein Geologe, ich bin ein Mathematiker, wie gesagt. Also ich kann auch nur glauben, was ich in den Karten sehe und was mir die Spezialisten sagen. Aber nee, so, also es ist schon okay, wenn die BGE das dann auch wirklich aufgrund dieser Datenlage macht. Nur eben Argumente wie zum Beispiel bestimmte Nachteile von Wirtsgesteinen, die sollten da eben eingehen in so eine Entscheidung. Und dann halten wir es eben für sehr wahrscheinlich, ESK jetzt wieder, dass dann eben unter den 5 Spitzenreitern eben kein Kristallinstandort ist.
So. Was wird's denn werden? Was denken Sie? Obwohl sie nur Mathematiker sind.
Also unsere Empfehlung, jetzt muss ich auch noch ein bisschen weiter ausholen, bei Salz gibt es noch 2 Möglichkeiten, nämlich flache Lagerung, also dass es praktisch so ist, wie sie es aus den Meeren mal abgesetzt hat.
Horizontal, also.
Horizontal, genau. Oder was wir steile Lagerung nennen, das sind dann diese Salzstöcke, wie Gorleben einer war, wo dann das Salz irgendwann auch aufgestiegen ist über die geologischen Zeiträume. Und wir haben ja auch gesagt, ja, auch die steile Lagerung ist eigentlich schwieriger, weil schwieriger zu erkunden. Kann toll sein vom Innenleben her, aber ehe ich das Innenleben kenne, muss ich eben wirklich ein Bergwerk bauen. Und das haben wir auch als Nachteil eingestuft. Und wenn sie da sind, dann sind sie dann wirklich nur noch bei Ton oder eben Salz in flacher Lagerung, was dann auch wieder ein paar Nachteile hat. Also ich tue mich ein bisschen schwer, Sie merken das schon.
Ja, ja. Also Salz fühlt sich ja alleine schon deshalb irgendwie falsch an, weil Asse
Ja, klar. Das sind klassische Argumente gegen.
Das ist vor allen Dingen ein klassischer Fehlschluss, aber trotzdem.
Ja, ja, das ist falsch. Natürlich. Ja. Ist falsch, aber wird immer wieder gebraucht. Müssen wir jetzt nicht weiter ausholen. Ich würde es tatsächlich an konkreten Standorten festmachen wollen nachher. Also diese fünf. Und wenn es eben zwei von dem Typ sind und drei von dem, ja, dann ist es eben so. Also ich nehme an, in der Fünferliste, da werden dann, wird dann nicht nur ein Wirtsgesteinstyp stehen. Also wenn die BGE das überhaupt macht mit der Fünferliste natürlich.
Das heißt, ich kriege sie jetzt auch nicht darauf festgenagelt, wo wir wahrscheinlich.
Auf gar keinen Fall.
Okay.
Nee, also da gibt's es, das ist ja Fluch und Segen zugleich, ne? Also Deutschland hat ja eben sehr, sehr viele Möglichkeiten geologisch gesehen. Und das macht aber dieses Argumentieren und du bist nahe der Bestmögliche eben auch wieder ein bisschen schwierig, ne?
Kann es uns passieren, dass wir irgendwann mehrere Endlager sehen?
Nach den gegenwärtigen Konzepten nicht. Hat auch meiner Meinung nach wenig Sinn. Also die Mengen, also wir reden jetzt immer von den hochaktiven Abfällen, ne? Nur davon. Die Mengen sind ja echt begrenzt, ne? Das ist also 30.000 Kubikmeter, also das ist ein Würfel 30 mal 30 mal 30. Ich gucke ja gerade aus dem Fenster, das ist wie irgendein Haus da drüben, ne? Also das ist jetzt nicht dramatisch. Und das jetzt nochmal aufteilen zu wollen auf mehrere, wo sie zweimal ein Bergwerk auffahren müssen, wo sie zweimal gucken müssen, ob das geologisch passt, wo sie zweimal sich auch mit der Bevölkerung an einen Tisch setzen müssen. All diese Dinge, das halte ich wirklich echt nicht für sinnvoll. Ich weiß auch von niemandem, der das macht.
Nee, man hätte dann ja auch zusätzlich das Problem, dass wir dann, sobald die beiden Dinger in Betrieb sind, eine endlose Diskussion darüber hätten, welches von beiden denn besser geeignet ist und ob man nicht vielleicht umlagern sollte.
Ja, also, sowas, das kann auch noch passieren.
Selbstverständlich. Ja,
bei schwacher und mittelaktiv sieht es ein bisschen anders aus, aber das ist ja eine extra Geschichte.
Was haben, Sie hatten eben Finnland erwähnt. Die Finnen gab es auch letztes Jahr, glaube ich, war die Nachricht. Die haben jetzt ihr Endlager. Was haben die anders, richtiger, besser gemacht als wir? Oder ist das einfach das Glück, weil die sowieso nur Granit haben?
Das spielt eine Rolle, aber das ist nicht das Einzige. Also ein wichtiger Punkt ist natürlich, die meisten Endlagerprogramme, Finnland weiß ich jetzt gar nicht, aber die meisten Endlagerprogramme im Ausland, die haben, sind auch irgendwann mal an so einen Punkt des Scheiterns gekommen. So wie wir mit Gorleben 2013. Nur, dass wir das eben mit Gorleben verdammt spät eingesehen haben. Es ist ja auch nicht der Standort an sich, der jetzt so großer Mist war, sondern es ist die gesamte Gemengelage, die da eine Rolle gespielt hat. Dass man einfach gesagt hat, der Prozess funktioniert so nicht. Wir müssen das nochmal neu machen. Und das ist eben in anderen Ländern viel, viel früher passiert. Finnland weiß ich jetzt gerade nicht, aber bei Schweden und Frankreich, die auch nahe dran sind in diesem Rennen an Finnland, ist es tatsächlich so gewesen. Die haben einfach viel, viel früher eingesehen, dass sie nochmal die gesamte Suche nach einem Standort neu auflegen müssen. Nicht erst 2013, sondern schon im vorigen Jahrhundert, ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist Einstellung zur Kernkraft. Also Finnland hat traditionell eine ganz andere, eine viel positivere Einstellung zur Kernkraft als Deutschland, bis weit, weit in die Grüne Partei hinein dort. Also die Grüne Partei dort, das sind durchaus nicht per se Kernkraftgegner. Das heißt, diese ganze Argumentationslinie, diese Verbindung zwischen Entsorgung und Kernkraft, die ist gesellschaftlich absolut nicht so dramatisch. Dann haben wir als drittes, ja, ich kenne Finnland so mittelgut, aber ich habe schon den Eindruck, dass die Mentalität dort eine deutlich andere ist. Das Vertrauen in behördliches Handeln ist deutlich, deutlich größer. Hat vielleicht in den letzten Jahren auch ein bisschen abgenommen. Also sowas wie die Finnen, da gibt es auch so eine rechtspopulistische Partei.
Ja,
da
kommt irgendwas mit Finnland im Namen. Finnen oder so ähnlich?
Ja, sowas in der Art, weiß gar nicht. Also die haben jetzt auch schon Erfolge, aber insgesamt muss man schon sehen, das ist noch ganz, ganz anders. Also das Vertrauen in behördliches Handeln ist deutlich größer. Ich habe es also selber mal mitgekriegt, dass die finnische Behörde da mal an den Endlagerstandort gegangen ist und hat gesagt, Leute, lasst uns mal wieder zusammensetzen, lasst mal wieder ein Seminar machen. Stand der Dinge, Technik, bla bla bla. Dann haben die gesagt, nö, ihr macht das schon. Also wow. Die Bevölkerung.
Ja. Wow.
Finnen reden an sich nicht so besonders gern.
Ja? Stimmt.
Ich weiß nicht, ob Sie den Witz kennen mit dem Unterschied zwischen introvertierten und extrovertierten Finnen.
Nee.
Der Extrovertierte, der guckt beim Reden vor seine Schuhspitzen.
Okay. Ja.
Also die reden nicht so viel, die machen mehr. Das ist auch so eine Kultur- und Mentalitätsgeschichte sicherlich. Das spielt auch eine Rolle. Ja, dann haben sie eben die relativ große Wahlfreiheit von der Geologie her. Einerseits, sie haben zwar nur dieses Kristallingestein, aber das ist praktisch überall. Also nicht ganz, aber fast. Und das ist auch überall einigermaßen brauchbar für die Endlagerung. Dann kann man natürlich dorthin gehen, wo es gesellschaftlich passt. Und da sind die eben nach Olkiluoto gegangen. Das ist auch der Kernkraftwerksstandort oder einer der beiden Kernkraftwerksstandorte, wo jetzt auch dieser europäische Druckwasserreaktor, dieser recht innovative, ja, inzwischen auch nicht mehr so sehr, aber einigermaßen innovative, in Betrieb gegangen ist. Und da bauen die jetzt auch ihr Endlager. Und das alles gibt so eine Gemengelage. Und ehrlich, uns mit unserer Bürokratie würden die sowieso für verrückt erklären, wenn sie sich damit beschäftigen würden. Das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen.
Tragischerweise ist genau diese Bürokratie nicht das, was die Parteien meinen, wenn sie Bürokratieabbau sagen, fürchte ich.
Ja, das kann gut sein, ja. Ja, das ist, also, ist sehr interessant. Ich habe morgen eine Vorlesung, wo ich auch so ein bisschen Rundumschlag mache und wo es auch um dieselben Dinge geht, über die wir jetzt gerade sprechen. Und da habe ich für den Schluss mir auch überlegt. Also, wenn ich die Situation so insgesamt darstelle, die nicht sehr schöne Situation, wir haben ja noch gar nicht alle negativen Dinge aufgezählt, aber die nicht sehr schöne Situation, dann ist das, da kann man einerseits dran verzweifeln, aber andererseits ist es natürlich etwas, also wir sind da kein Solitär mit der Endlagerung in Deutschland. Also man hat ja das Gefühl, dass die Gesellschaft an vielen Stellen so in so einer Starre sich befindet, wo nichts mehr passiert, wo man sich nur noch mit den Prozessen beschäftigt und Entscheidungen eigentlich gar nicht mehr gefragt sind, dann das, was ja auch ein Stück weit zu dieser Unzufriedenheit beiträgt, die wir gerade beobachten im Land. Ne? Also es ist, Endlagerung ist da sicher kein Einzelfall.
Sie haben noch nicht alle negativen Dinge erzählt?
Nö.
Ich höre.
Wir haben schon viel über schwache mittelradioaktive Abfälle gesprochen. Wir haben über die Asse gesprochen, wir haben über Moslem gesprochen. Aber es gibt natürlich auch ein Projekt, ein Endlagerprojekt für diese Abfälle, das ist Konrad.
Stimmt.
Ja.
Das muss ja auch irgendwo hin. Ja, klar. Also wenn es aus der Asse wieder raus.
Naja, Entschuldigung. Da fängt es genau an. Ne? Also Konrad ist im Bau, ist genehmigt, ist im Bau. Im Moment läuft gerade wieder eine Klage. Also das kann auch noch alles schiefgehen aus dieser Sicht. Es gibt ein Problem, das wird jetzt technisch wirklich zu weit führen, das ist zu schwierig, aber es gibt ein Problem mit der Qualifizierung der Abfälle für dieses Endlager. Also um es mal ganz platt zu sagen, die Situation, dass wir am Ende ein Endlager haben, aber keine Abfälle, die da rein dürfen, die ist denkbar.
Entschuldigung, aber warum? Weil das zu nicht radio, nee, weil das zu radioaktiv ist?
Oder? Nee, mit Radioaktivität hat es sogar relativ wenig zu tun. Das hat was mit chemotoxischen Inhaltsstoffen und mit Grundwasserrecht zu tun. Also es ist echt kompliziert.
Moment, wir bauen ein Endlager für, also Schacht Konrad, wie es so schön heißt, Nähe von Salzgitter. Wir bauen ein Endlager für schwach radioaktive Stoffe. Und sichern dieses Endlager nicht gut genug zum Grundwasser hin ab?
Doch, tun wir schon. Aber wir haben leider ein Grundwasserrecht, was auch ein bisschen pervers ist.
Ach so.
Also wo es auch passieren kann, dass Sie, wenn Sie einen Abfallfass irgendwo stehen haben und den Zettel dran kleben und sagen, das ist Konrad gerecht, und dann ändert sich 5 Jahre später, ändern sich die Bestimmungen im Grundwasserrecht und auf einmal ist es nicht mehr Konrad gerecht. Das hängt auch damit zusammen, dass da Bewertungsmaßstäbe angelegt werden, was auch falsch ist in meinen Augen, die normalerweise für Übertagedeponien gelten. Konrad ist aber 1200 Meter unter der Erdoberfläche. Das ist also ein Riesenunterschied. Also mit anderen Worten, die Schutzbedürftigkeit der Wässer da unten, die sowieso niemand trinken kann, weil die nämlich ganz stark salzhaltig sind, die ist überbewertet, sage ich mal.
Im Grunde kann ich alle halbe Stunde die Frage stellen, wer hat denn da schon wieder gepatzt?
Ja, das ist aber wirklich eine schwierige Frage. Also man könnte natürlich sagen, es hängt damit zusammen, wie die Genehmigung für Konrad damals gemacht worden ist. Das wäre dann letzten Endes das Land Niedersachsen gewesen. Aber, also man war da vorsichtig, sage ich mal so. Also man hat da einfach treudeutsch doof Bestimmungen angewendet, die da vielleicht so nicht anwendbar waren. Es gibt, also im Buschfunk heißt es auch, da waren Leute am Werk, die Konrad nicht haben wollen, aber das kann ich nicht beweisen. Also ja, das ist natürlich möglich, aber ich kann es nicht beweisen. Und ja, mit Konrad, also das ist das eine, dass wir unter Umständen da Schwierigkeiten haben, wirklich qualifizierte Abfallfässer oder überhaupt Behälter darunter zu kriegen.
Und da reden wir über weit mehr als 30 Kubikmeter, ne?
Das sind 300.000. 30, also das Zehnfache, ne? Mhm. 30.000, 300.000, ne? Habe ich 30 vorhin gesagt?
Ich
hoffe nicht. Also sind 30.000, ne?
Also 30.000 Kubikmeter.
Ja, ja, sonst also für die Hochaktiven.
Stimmt, ne? Sonst hätte der Würfel nicht 30 Meter Kantenlänge, wie sie
genau.
Stimmt. Ja, 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 stimmt.
Gut nachgerechnet, ja. Sofort, ja. Mathe 1.
Sie sind ja auch nur Mathematiker, von daher
ist ja, das genau. In Ordnung. Nee, aber also das ist deutlich mehr. Und da eingerechnet sind aber eben gerade noch nicht die Asse-Abfälle. Also die spielen in dieser Kalkulation für Konrad keine Rolle. Das heißt also, selbst wenn Konrad irgendwann mal in Betrieb geht, auch 30er Jahre hoffentlich, das sieht im Moment so aus, wenn wir das Problem mit der Abfallqualifizierung lösen und das fertig gebaut worden ist und die Klage keinen Erfolg hat, dann würden wir in 30er Jahren da ein Endlager haben, ein funktionierendes Endlager, aber nicht für diese Abfälle.
Weil es schon voll ist oder weil es andere Abfälle sind?
Beides.
Aber das darf doch nicht wahr sein.
Ja, ist aber so. Also auch wenn Konrad ans Laufen kommt, wird und vorausgesetzt die Rückholung aus der Asse gelingt, vielleicht gelingt sie ja auch nicht oder man bricht es doch irgendwann ab, aber wenn sie gelingt und man hat die Abfälle über Tage stehen, dann stehen die da erstmal. Deswegen sagte ich, es war noch nicht alles.
Wir bauen jetzt Konrad, dann kippen wir da 300.000 Kubikmeter schwachen mittelradioaktiven Abfall rein. Dann fällt uns auf, weil leider die richtigen Leute diese Sendung hier nicht hören werden, dann fällt uns auf, dass wir das Zeug aus der Asse da gar nicht reinpacken können. Und dann machen wir das, was Sie sowieso sagen, dann verfüllen wir die Asse.
Ja, vorausgesetzt, das Zeug ist aus der Asse bis dahin nicht oben. Ne? Das ist ja auch kein Argument.
Das kommt auch noch, das will auch noch hoch.
Ja, es soll ja auch rausgeholt werden.
Ach so, ich dachte, das würde so hoch. Nö,
also so schnell nicht zumindest.
Okay.
Gottes Willen, nein.
Ja, nein, aber irgendwann wird ja den Leuten, die dafür alles verantwortlich sind, wird ja irgendwann auffallen, oh Mist, wie viel ist in der Asse? Wie viel Tonnen?
Ja, man schätzt, also da muss man jetzt aufpassen. Also die Schätzung ist, wenn man alles rausholt und endlagergerecht wieder verpackt, konditioniert, dann sind es so 200.000 Kubikmeter auch nochmal.
Das wird ja irgendwann, wird das ja irgendwem auffallen, vermutlich bevor das alles da rausgeholt wurde.
Und naja, also die Leute sind ja nicht doof. Also
so ein bisschen, ich bin mir nicht ganz sicher, Herr Röhlich, also so nach unserem Gespräch jetzt so.
Nein, das ist ja das mit diesem Drifting into Failure. Also die Leute als Individuen oder als Organisation, die sind ja nicht doof.
Ja, das stimmt.
Die wissen das. Aber das Gesamtsystem gibt es dann trotzdem irgendwie nicht her. Also was man zum Beispiel eben vielleicht politisch nicht möchte, ist jetzt die Diskussion um ein drittes Endlager. Also Konrad, das mit dem, was wir noch suchen und das für die Asseabfälle, das will man nicht. Also geht unsere Bundesregierung hin oder unser Bundesumweltministerium hin und schreibt ins nationale Entsorgungsprogramm so als Arbeitshypothese diese Asseabfälle und noch ein paar andere Sachen, die nicht nach Konrad gehen können, die könnten ja in das Endlager für die hochradioaktiven Abfälle gehen.
Ja klar, wenn da noch Platz ist.
Sehen Sie, das ist genau der Punkt. Andererseits, und da sind jetzt eben so verschiedene widerstreitende Prozesse am Werk, heißt es ja, wir sollen für die hochaktiven Abfälle einen Standort suchen mit der bestmöglichen Sicherheit für die. Da steht nichts von schwachem Mittelaktiv. Und dann steht im Gesetz, naja, man soll irgendwie, oder in Verordnung, man soll irgendwie immer mit nachgucken, ob denn der Standort dann für die anderen Abfälle auch noch geeignet wäre. Und das hat aber am Ende keinen Einfluss auf den Suchprozess. Das heißt also, wenn Sie jetzt tatsächlich mit einem Standort enden, wo der Platz nicht da ist für die schwachen mittelaktiven Abfälle, dann haben Sie für die einfach gar nichts. Und das wird so in der Luft hängen gelassen. Ne, nach dem Motto, wird schon werden.
Problem der nächsten Bundesregierung. Ja,
ja, oder der übernächsten Best, so, genau. Ja.
Aber das, jetzt, also, wir sind jetzt mal zuversichtlich, gehen davon aus, Konrad wird in Betrieb gehen, dann ja, hauen wir da schon mal unsere 300.000 Kubikmeter rein. Jetzt haben wir aber trotzdem noch den hochradioaktiven Müll, ja, eventuell das Zeug aus der Asse. Was machen wir denn damit bis 2074?
Naja, also wann die Abfälle aus der Asse und ob die da jemals hochgeholt werden, das kann, weiß ich ja nicht, wie gesagt. Also meine stille Hoffnung ist ja auch, dass man das Projekt vielleicht irgendwann auch aufgibt. Aber die hochaktiven Abfälle, die sind natürlich da. Die stehen in diesen Zwischenlagern, 16 Stück. Und diese Zwischenlager, und jetzt habe ich natürlich doch noch ein Ding, ich hatte vorhin schon gesagt, ich bin fertig, aber bin ich nicht, die sind für 40 Jahre zugelassen.
Oh.
Ja, genau. Mhm. Oh, und die gibt es schon eine Weile, ne? Unterschiedlich lang, aber die ersten Genehmigungen laufen in den 30er Jahren aus. Das ist materiell jetzt nicht unbedingt sofort ein Problem. Also in der Schweiz zum Beispiel steht ein Zwischenlager, was im Prinzip baulich und von der ganzen technischen Auslegung her genauso ist oder sehr ähnlich ist. Und das hat keine solche Begrenzung auf 40 Jahre. Aber die Schweiz, die kriegen auch bald ihr Endlager, ne? Also die werden dann das irgendwann machen. Also wenn man könnte jetzt sicherlich hingehen und diese Genehmigung um das eine oder andere Jahrzehnt verlängern, aber bei den Zeiträumen, die eine Standortentscheidung 2074 oder sogar noch später bedeuten würde, da würde das trotzdem wahrscheinlich nicht reichen. Weil Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt die Standortentscheidung haben, dann bauen Sie eine Genehmigung, dann müssen Sie das Endlager bauen, dann müssen Sie die Abfälle alle dahin transportieren. Also das zieht sich noch ein paar Jahrzehntchen länger, der ganze Spaß.
Also sind wir bei 2174 dann irgendwann.
Ja, das ist jetzt sehr schlimm gerechnet, aber jedenfalls irgendwo im nächsten Jahrhundert.
Ich habe gerade so gedacht, können wir nicht einfach 30 Meter Kantenlänge, können wir das nicht einfach den Finnen verhökern, das Zeug?
Ja.
Also wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man so, komm, wir schaffen es nicht, sorry, aber ihr habt, was kostet's, wenn wir unseren Kram bei euch mit einlagern wollen?
Also soweit sind die Finnen noch nicht. Also im Moment sind die allermeisten Länder, ich glaube in Westeuropa alle und in Nordamerika, in Ostasien alle, der Meinung, diese Entsorgung muss eine nationale Lösung sein. Das wird nicht ewig so bleiben, weil es gibt ein paar Kernkraftländer, die haben sehr, sehr wenig Abfallaufkommen. Mein Standardbeispiel ist immer Slowenien. Die haben ein halbes Kraftwerk. Die teilen sich das nämlich mit Kroatien. Ein Reaktor. Wir hatten 20, ne? Finnland hatte 4.
Da ist der Würfel wesentlich kleiner.
Da ist der Würfel wesentlich kleiner. Also das ist jetzt schon vom technischen her, vom Platzangebot her, also wir würden aus dem finnischen Endlager eine vollkommen andere Anlage machen mit unseren Abfällen, rein von der Menge her schon. Das muss man einfach sehen. Dann ist die Frage, ob die dazu bereit wären. Wenn man sich so die Webseiten von denen anguckt, könnte man fast auf die Idee kommen, dass die so ihre Lösung jetzt auch gerne verkaufen möchten. Also sie schreiben überall, wir sind der Spitzenreiter, wir können das super. Und da steckt so ein bisschen dahinter, kauft unser Know-how erstmal nur, ne? Nicht unbedingt kauft Kapazität in unserem Endlager. Das steht nirgends. Das kann ich mir im Moment auch noch nicht vorstellen. Also wir sind auch einfach zu groß ein bisschen. Also wir haben zu viel solche Abfälle produziert im Verhältnis zu anderen. Also wenn wir es nicht schaffen, auch mit unserer Geologie, wer soll es denn dann schaffen?
Was machen denn eigentlich die anderen Großen, die USA, China?
Also ganz groß ist ja auch Frankreich, muss man sehen, weil die also einen sehr, sehr hohen Kernenergieanteil hatten und immer noch haben.
Wie viele Reaktoren haben die? 60 oder so?
Ja, sowas 60 ne? In der Drehe. Ne? Aber die haben eben ihren Endlagerstandort. Man muss aber auch dazu sagen, die machen komplette Wiederaufarbeitung von den Brennelementen. Das verringert das Volumen extrem. Das machen wir nicht. Macht Finnland und Schweden aber auch nicht. Die USA sind... Also das ist jetzt vielleicht der Trost bei dieser Podcast-Folge. Wir haben ja die ganze Zeit geschimpft und finden das alles ganz schrecklich.
Die USA als Trost.
Ja,
ich bin sehr gespannt.
Trost in der Richtung, es geht immer noch schlimmer. Also im Vergleich zur deutschen Entsorgungspolitik ist die US-amerikanische eben noch mal ein Stück schauriger. Es ist wirklich so, die hatten über Jahr und Tag bis hin zur Obama-Administration ein Endlagerprojekt beim Area 51 in Nevada. Yucca Mountain, das war eben dieser vulkanische Tuff. Das war aus technischer Sicht schon immer fragwürdig. Aber da waren natürlich ein paar praktische Dinge dabei. Ne? Sowieso militärische Nutzung des Gebiets, weit weg von jeder Bevölkerung, all diese Dinge. Ne? Das spielte da auch eine Rolle. Und dann war aber der Staat Nevada war schon immer dagegen. Und Obama auch unter anderem, weil der Umschlagplatz für die Abfälle wahrscheinlich Las Vegas gewesen wäre, was unpraktisch ist aus vielfacher Hinsicht.
Kann man vielleicht ein Glücksspiel drumherum erfinden.
Ja, irgendwie so. Ne? Man muss das alles viel cleverer machen, genau. Nee, aber es gab dann einen wichtigen Politiker, Harry Reid aus Nevada, der total dagegen war und Obama brauchte den unbedingt. Und dann hat Obama praktisch mehr oder weniger, indem er den Geldhahn zugedreht hat, das Yucca Mountain-Projekt gekillt oder zumindest in den Scheintod versetzt. Und ich habe immer gesagt, es ist eigentlich gut, dass das Projekt zu Ende ist, aber es ist aus den falschen Gründen zu Ende gegangen. Ne? Also nicht, weil das irgendwie technisch schlecht war, sondern weil es eben politisch nicht gepasst hat. Aber Obama hat immerhin eine Kommission, auch wieder parallel zu Deutschland, eingesetzt, die sich dann mal mit der Zukunft der Entsorgung in den USA beschäftigen sollte. Die hat auch was vorgelegt, das war aber ein bisschen deutlich nichtssagender als das, was die deutsche Kommission vorgelegt hat. Und dann haben alle kommenden Administrationen, also inklusive Obama selber und Trump und Biden, das Interesse an diesem Problem verloren. Und wenn man mit Fachkollegen spricht, dann kriegt man schon mit, ja, die überlegen sich das eine oder andere, aber so richtig staatliches Handeln steckt da nicht dahinter. Also insofern ist es dann noch ein Stück schlechter als hier. China hat einen Endlagerstandort in der Wüste Gobi. Gibt es auch einen interessanten Film dazu, heißt Die Reise zum sichersten Ort der Welt. Granit, da bauen die gerade ein Untertagelabor. Das Einzige, was da vielleicht ein Problem sein wird, ist, dass China ja wirklich große Vorstellung hat, was den Ausbau des Nuklearprogramms betrifft. Also ob dann ob das eine Endlager reichen wird, das weiß ich jetzt nicht.
Okay, aber sie haben zumindest jede Menge Platz. Also ja, genau, ja, und sie haben eins und wissen, was sie da haben wollen.
Ja.
Das alles jetzt. Ihre Forschung ist sehr spannend, sehr interessant, aber das alles jetzt klingt so, als würden sie. Ich finde, es klingt insgesamt ein bisschen haarsträubend. Sind Sie froh, dass Sie raus sind demnächst?
Ja, es ist zwiespältig. Ne?
Ja.
Also
waren das 20 gute Jahre?
Ja, schon. Aber das hat natürlich was damit zu tun, auch, dass ich eben in diesen letzten 20 Jahren eben aus der Behördenmühle ein Stück weit raus bin. Ne? Als deutscher Universitätsprofessor kann man sich ja leisten, zumindest zum Teil auch Dinge zu tun, die man tun möchte. Und das war schon immer hochinteressant. Die Forschung hat Spaß gemacht, die war hochinteressant. Ich bilde mir auch ein, wir haben ein bisschen was dazu beigetragen, dass es nicht noch schlechter aussieht im Moment in Deutschland. Also immerhin, der Gorleben-Konflikt ist überwunden, wenn auch um einen ziemlich hohen Preis. Also es gibt Forschungsergebnisse, das ist schon nicht schlecht. Aber so bestimmte Sachen, bin ich natürlich auch froh, wenn ich sie nicht mehr machen muss. Aber ganz ehrlich, also das ist jetzt was, worüber wir noch gar nicht geredet haben, kommen wir heute auch nicht mehr dazu, hat auch mit unserem eigentlichen Thema nichts zu tun. Worüber ich richtig froh bin, ist, dass ich ab 1. Mai diesen Jahres mich nicht mehr mit Hochschulbürokratie auseinandersetzen muss. Weil, und da sind wir wieder bei dieser Geschichte, es ist eben nicht nur die Endlagerung in Deutschland, wo es hakt. Ne? Da sind viele Lebensbereiche. Und das geht wirklich an den Nerv. Also das muss ich echt sagen. Die Prozesse da stimmen überhaupt nicht.
Was passiert denn eigentlich mit Ihrem Lehrstuhl, wenn Sie dann weg sind?
Wir haben jetzt Anfang März Probevorträge für die Nachfolge. Also es ist natürlich auch wieder sowas. Ideal wäre ja gewesen, wenn jemand, der nachfolgt, gleich antritt, wenn ich weg bin. Oder noch besser wäre gewesen, wenn es dann Overlap gegeben hätte, so eine Art Übergabe. Es wird jetzt eine Lücke geben. Aber immerhin ist die Hoffnung da, dass es irgendwie weitergeht.
Klaus-Jürgen Röhlich, vielen Dank.
Ich bedanke mich, das hat mir Spaß gemacht.
Wer redet, ist nicht tot.